Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in der Erdbar. Wir haben den 5.10.2020 und ja, jetzt haben wir uns eigentlich schon ein bisschen selber verraten. Wir nehmen zum ersten Mal an einem Abend auf und nicht an einem lauschigen Sonntag. Das heißt, wir werden auch sehen, ob unser Vorhaben aufgeht, dass man nach einem Arbeitstag abends noch etwas einigermaßen geistig Gehaltvolles von sich geben kann. Aber als allererstes herzlich willkommen, Stefan. Hi, wie geht es dir?
Hi Chris, danke. Geht mir gut, aber eindeutig ein bisschen müder als an einem lauschigen Sonntagvormittag.
Ja, das stimmt, das geht mir auch so.
Ja. Aber trotzdem freue ich mich drauf und bin gespannt, wie es wird.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Zuallererst spannend, wir haben einen Audiokommentar von der lieben Anne bekommen, die sich zu dem schönen Thema Cold Brew geäußert hat. Da habe ich generell relativ viel persönliches Feedback zu bekommen. Ausnahmslos gut, möchte ich sagen. Oha. Also ich glaube, wir haben da einige Leute abgeholt, die das genau wie wir für ein Hipster-Phänomen gehalten haben. Also ich glaube, da kannst du dir durchaus auf die Schulter klopfen und kannst sagen, hey, das habe ich gut gemacht.
Und ja, danke, fühlt sich gut an.
Den Audiokommentar von der Anne würden wir aus praktikablen Gründen ans Ende des Podcasts dranhängen. Ich werde da aber eine Time-Mark hinsetzen, sodass wer möchte, da direkt auch hinspringen kann. Am besten aber einfach den ganzen Podcast anhören. Und ansonsten, um mal so ein bisschen Hausmeisterei zu machen, ich habe ja mal in die Analytics zu unserem Podcast reingeschaut. Die meisten Leute hören uns ja entweder direkt über die Website, also über die Podigy-Website, beziehungsweise dann halt über einen Podcatcher, also zumindest mache ich das so, also dass man explizite App oder Software hat, die Lieblingspodcasts einem immer automatisch runterlädt und aufbereitet. Aber es gibt ja auch einige Leute, die diese großen, sagen wir mal, Audio- und Musikplattformen nutzen. Und da sind wir mittlerweile über unseren Anbieter Podigy auch vertreten. Das ist halt ganz konkret Spotify, Deezer und Amazon Music. Und damit auch über Audible, falls das noch interessant ist. Aber das ist ja ein Unternehmen mittlerweile, soweit ich das verstanden habe. Also auf diesen drei bzw. vier Plattformen gibt es uns jetzt auch immer noch passgenau und am Tag der Veröffentlichung. Das erhöht zumindest ein wenig die Reichweite für die Leute, die das gerne darüber hören wollen. Das wollte ich nur kurz eingeschoben haben.
Jo. Das ist doch gut.
Worüber wollen wir denn heute Schönes reden, mein Lieber?
Also, ich habe heute ein etwas eigenartiges Thema, von dem ich auch selber gespannt bin, was dabei herauskommen wird, wenn ich da jetzt anfange, mit dir drüber zu sprechen. Ein Thema, von dem jetzt wahrscheinlich jeder erstmal denken würde, es geht um einen historischen Rückblick. Aber dem ist leider nicht so, sondern ich will über dieses Thema sprechen mit einem aktuellen Bezug. Und das ist jetzt so ein bisschen das Brenzlige daran. Wahrscheinlich begebe ich mich da auch ein bisschen auf Eis, aber ich will es trotzdem wagen.
Solange das Eis nicht dünn ist.
Es könnte durchaus auch dünn werden, das werden wir dann sehen. Ja, genau. Und zwar, wie habe ich das genannt? Wie nennt man das? Geozentrische Astronomie. Ich lasse es einfach mal so stehen und lassen wir uns überraschen.
Dann werden wir nachher darüber sprechen. Das klingt schon mal sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich sage schon wieder das böse Wort. Ich glaube, Markus wird jetzt schon wieder anfangen zu lachen darüber. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was wir ja schon mehrfach angeschnitten haben und was mich, glaube, einfach noch lange faszinieren und interessieren wird, weil es einfach so vielfältig ist und eine der ganz großen Aufgaben, die wir uns vor allem als westliche Staaten widmen müssen. Da geht es ganz konkret um den nachhaltigen Tourismus, beziehungsweise die Ausprägung, mit der ich mich heute ganz konkret auseinandersetzen möchte, das ist der ethische Tourismus, obgleich das größtenteils synonym zu verwenden ist. Darüber möchte ich mit dir sprechen und habe da auch so ein paar Beispiele und ein Ranking mitgebracht, was nicht unkritisch ist, fairerweise. Und ich denke, da haben wir ein paar ganz gute Ansatzpunkte. Was ich ebenfalls noch mitgebracht habe, das haben wir ja nicht in jeder Episode, aber ein ganz wunderbares Gadget mit dem schönen Namen Ancient Earth Globe. Ein Online-Tool, eine Website, mit der man eine Reise in die Vergangenheit der Erdzeitgeschichte machen kann und relativ intuitiv etwas über Plattentektonik und ja, wirklich Erdzeitgeschichte, also über die verschiedenen Epochen und die Entwicklung der biologischen Welt und so weiter und so fort lernen kann und vor allem seinen eigenen Standort verorten kann. Das ist noch so ein bisschen die Besonderheit. Aber darüber werden wir nachher reden. Was natürlich zur Erdbau immer dazugehört, und ich habe das Gefühl, zumindest was das Feedback angeht, was ich so bekommen habe in den letzten Monaten, schon so langsam zur Lieblingskategorie wird, ist natürlich das Getränk der Woche. Und ich saß mit meinem lieben Freund Philipp vor einigen Wochen beim Japaner. Und wenn ich drüber nachdenke, fällt mir auf, dass wir sehr oft zum Japaner gehen, wenn wir beide uns sehen. Bin bei der Sake-Karte über den Begriff Reispoliergrad gestolpert und habe das so ein bisschen zum Anlass genommen, mich in das Thema Sake reinzuarbeiten. Aber es hat sich so ein bisschen zum Pferdefuß entwickelt, wie man das ja von vielen Themen, die eine unvorhersehbare Tiefe besitzen, kennt. Man fängt an, sich reinzuarbeiten und es wird tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann verliert man so ein bisschen den Überblick. Und ich für meinen Teil habe aktuell noch nicht die Tiefe oder die qualitative Tiefe erreicht, darüber ernsthaft reden zu können. Von daher wird sich das noch ein bisschen verschieben. Und stattdessen möchte ich über das Thema Weinlese sprechen. Also das können wir dann gleich noch in Angriff nehmen. Aber wir haben ja jetzt auch einige Wochen nicht miteinander, zumindest nicht hier miteinander gesprochen, anderswo schon. Ist dir denn noch irgendetwas Kurioses oder Schönes jetzt so im beginnenden Herbst? Die Jahreszeiten sind ja durchaus ein Thema, die uns immer wieder unterkommen. Passiert, Stefan?
Also, ich habe gerade heute wieder ein Feedback gekriegt. Das fällt mir nur gerade ein. Auch, und es hat sich ein sehr langes Gespräch über und eine kleine Diskussion über graue Energie ergeben. Also auch angeregt über unsere letzte Episode. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und hat irgendwie gut getan, mal wieder was von einem zu hören, der hört, der gehört hat.
Das ist super. Ja. Hast du da neue Einblicke bekommen oder hast du dich bestätigt gefühlt, dass das ein wichtiges, aber kompliziertes Thema ist?
Bestätigt, dass es auf jeden Fall wichtig ist und man da auch irgendwie ganz wenig weiß und ein wenig Bewusstsein herrscht. Ja, auf der anderen Seite, aber auch natürlich bei allem, also zum Beispiel war sein Punkt so bei der Frage, wie wichtig ist es wirklich, sich an Orten zu treffen oder wann sollte man lieber eine Zoom-Konferenz oder was auch immer machen und da stand für ihn sehr im Vordergrund, eigentlich ist es schon wichtig, sich zu treffen. Und so diese totale Durchdigitalisierung der Welt, nur um jetzt die Fahrt nach Frankfurt zu sparen, ist dann doch durchaus nochmal überdenkenswert, ja. So, also in die Richtung kann man natürlich auch weiterdenken. Wo ist es wirklich wichtig, sich zu treffen und wo macht es aber Sinn, das auch einfach sein zu lassen. Und ja, lieber zoomen oder lieber eine Big Blue Button Videokonferenz, so eine schöne neue Open Source Möglichkeit, das auch zu machen.
Was ist Big Blue Button?
Das ist so nennt man das auch Software bei Servern? Also praktisch eine Software, die frei verfügbar ist, Open Source, das heißt auch, also man kann da auch in den Quellcode reingucken, die man, wenn man einen Server hat und nerdy genug, das einzurichten, bei sich zu Hause völlig kostenlos einrichten kann und praktisch Menschen die Technologie zur Verfügung stellen, um halt Videokonferenzen zu machen. Also man braucht im Prinzip nur Server Space und man kann das dann installieren und man kann seine eigenen Videokonferenzen auf dem eigenen Server machen, ohne dass irgendwelche chinesischen Unternehmen, der chinesische Staat oder USA oder wer auch immer guckt, was man da gerade macht.
Ah, okay. Klingt spannend. Also ich hatte mich witzigerweise über dieses Thema auch mit einigen Leuten unterhalten, und zwar über dieses Thema hybride Konferenzen. Also die Idee, dass eine Konferenz nicht nur rein online stattfindet, sondern dass sie schon in sehr abgespeckter Form physisch stattfindet. Allerdings das, was physisch stattfindet, gleichzeitig im Netz stattfindet, also aber sozusagen nicht nur rein gestreamt wird, sondern dass es auch eine Interaktion gibt zwischen denen, die physisch vor Ort sind und denen, die sozusagen im virtuellen Raum drumherum sind, also sozusagen das als hybride Lösung anzubieten.
Das hört sich ja auch interessant an.
Ist natürlich auch so ein bisschen so ein Rettungsanker von vielen Veranstaltungsunternehmen und Veranstaltungsplattformen, also sozusagen nicht nur einfach jetzt so komplett ins Virtuelle und Digitale abzugleiten, sondern gleichzeitig alles, was so vor Ort, also an physische Veranstaltungstechnik und auch an Veranstaltungsorten und so weiter, das sozusagen zu integrieren. Also das ist also so eine Art Kompromiss. Und durch diese Interaktion, also das ist sozusagen nicht nur das reine passive Online-Zugucken ist, kommt da nochmal so ein ganz neuer Twist rein. Also ich bin selber im November auf einer Konferenz und da ist allerdings noch nicht so richtig klar, als was ich dort bin. Also ob ich da sozusagen physisch dort bin oder ob ich nur zu Hause zuschaue beziehungsweise im Büro zuschaue, das hat sich noch nicht so ganz herausgestellt, in welcher Rolle ich dort sein werde. Aber egal wie es sein wird, auch wenn ich gerne in Leipzig wäre, muss ich sagen, bin ich gespannt drauf, wie da das Format läuft. Also ob es da so eine Interaktivität gibt oder ob das nur so gestreamt ist. Also wie die mit dieser Idee des Hybriden umgehen, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube aber, dass das gut ist, also wenn man überhaupt was Gutes über Corona sagen kann, aber dass man solche Formate, wo die Technik ja eigentlich seit einigen Jahren da ist, dass es da nochmal so einen Boost gab, das auch wirklich weiterzuentwickeln und auch wirklich aktiv einzusetzen. Das finde ich eine der wenigen guten Sachen an dieser Pandemie. Mhm. Spannend. Weil es ja eben ermöglicht, an Sachen teilzunehmen, ohne zwingend vor Ort zu sein, aber trotzdem so in gewisser Weise die Konferenz-Experience zu haben. Mhm. Weil, seien wir ehrlich, seit Jahren gibt es die Möglichkeit, dass man alles Mögliche streamen kann. Aber ich meine, sagen wir mal, eine 3-, 4-, 5-tägige Konferenz. Ich meine, wir waren ja damals zum Beispiel zusammen auf dem Geographentag, wenn du dich erinnerst. Mhm. Also ich meine, der Geographentag ging damals, keine Ahnung, ich glaube 5 Tage, 6 Tage mit dem ganzen Vorgeplänkel. Das würdest du dir doch niemals online angucken als Stream. Also da schaltest du nach 2-3 Stunden ab, weil es dich einfach zu Tode langweilt, weil du nicht mit Menschen reden kannst, weil du nicht irgendwie beim Kaffee holen mal noch irgendwie die Chance hast, an irgendwas anzuknüpfen oder so.
Ja, oder zwischen Tür und Angel dann doch nochmal die und die Person kurz ansprechen zu können, die eben gerade vorne was gesagt hat und so. Ist schon was anderes.
Ja.
Ja. Ich habe übrigens gerade auch entdeckt, also was heißt entdeckt, ich wusste es eigentlich schon, aber das würde ich gerade gerne schnell noch mit reingeben. Also es gibt auch eine Implementierung von diesem BigBlueButton. Also schon, ich weiß nicht, ob das eine Firma ist oder die dahinter steht, die eben dieses BigBlueButton im Hintergrund benutzt und eine Online-Plattform zur Verfügung stellt für Videokonferenzen.
Ah.
Mit diesem Open-Source Zeugs. Und zwar heißt das senfcall.de.
Okay, also das hauen wir einfach mal in die Shownotes rein, oder?
Genau. Privatsphäre cool. Respektierende Videokonferenzen. Das ist der Untertitel.
Ha. Ja. Ja, prima. Das hauen wir in die Shownotes rein. Das finde ich eine gute Sache.
Ja, das finde ich, könnten ruhig mehr Leute mal wissen. Das ist schön, dass es da inzwischen auch Alternativen gibt.
Dann kommen wir zu einem sehr abgespeckten Getränk der Woche, würde ich sagen.
Mhm.
Wie ich ja am Eingang schon gesagt habe, wollte ich über Sake sprechen, beziehungsweise ich wollte vor allem über die Klassifikationen von Sake und den Herstellungsprozess sprechen. Nur hat es mich schlicht und ergreifend überfordert, das bis zum heutigen Tag so aufzubereiten, dass ich mir das auch selber gern anhören wollen würde. Von daher möchte ich nicht minder spannend über die Weinlese sprechen, bei der ich vor, jetzt darf ich nicht lügen, Pi mal Daumen, anderthalb Wochen teilgenommen habe. Das ist was ich irgendwie schon seit vielen Jahren mal auf der Agenda hatte, das zu machen, weil ich selber mich seit vielen Jahren mit Wein auseinandersetze, aber halt immer nur in dieser passiven, trinkenden Form und nicht zwingend, also schon mal gar nicht in der Winzerperspektive, also wo es wirklich darum geht, diese Pflanze, also diese Rebe, über so eine ganze Saison zu begleiten oder ganz und gar über mehrere Jahre zu begleiten, aber zumindest mal in der, sei wenigstens bei der Weinlese mal dabei und hab mal so diese Erfahrung. Das hatte ich schon lange irgendwie immer auf dem Zettel und wollte es machen. Da gibt es ja zig kommerzielle Anbieter mittlerweile, die das machen. Das ist natürlich für viele Winzer auch einfach eine gute Gelegenheit, an kostenlose Arbeitskraft ranzukommen. Muss man fairerweise dazu sagen. In dem Fall war es so, dass ein Freund von mir, der Jens, vielen Dank nochmal an dich, der hat einen Weinberg geerbt oder in der Familie besser gesagt. Und den hatte ich letztes Jahr schon mal drauf angehauen, als er Bilder von seiner Weinlese online hatte. Da hatte ich halt gesagt, nächstes Jahr wäre ich wirklich gern dabei. Und das hat jetzt auch wirklich geklappt. Und das ist wunderschön gelegen im Mittelrheintal. So ein leichter Steilhang und primär Riesling angebaut. Und das ist dort alles genossenschaftlich organisiert. Das heißt, das sind alles Nebenerwerbswinzer. Halt meistens so lange in der Familie gewesen oder ist ja natürlich immer noch in der Familie und da hat man sich halt irgendwann so als Genossenschaft zusammengetan, allein schon damit man die ganze Technik und Maschinerie teilen kann. Zumindest soweit ich das verstanden habe. Und diese Genossenschaft verkauft dann auch die Weine, wobei ich persönlich ja glaube, da geht auch viel sozusagen zur Eigennutzung weg. Ich habe dann auch zum Abschied noch eine Flasche Federweißer, also sozusagen vom bereits angesetzten, mitgenommen. Das war, also ich meine, ich kenne Federweißer ja gerade noch so aus Studententagen, da war das ja so ein beliebtes Mittel, um sehr schnell einen dicken Kopf zu haben. Also das war zum ersten Mal, dass ich in meinem Leben Federweißer getrunken habe, der A, nach was geschmeckt hat und B, einfach wirklich so, also wirklich mal so ein, also du hast wirklich gemerkt, das ist ein leicht vergorener Most, aber das ist noch kein Wein. Also das war einfach mal nicht einfach irgendein blubberiges Zeug, was dir irgendwie schwer im Magen liegt und sehr schnell im Kopf macht, sondern es war einfach mal ein anderes Getränk. Und das fand ich eine spannende Erfahrung, muss ich sagen.
Also das heißt, der Wein wird geerntet und dann gestampft oder gepresst und der Federweißer ist dann praktisch der vergorene Saft, der dann aus dieser Pressung herauskommt. So wie wenn man jetzt Apfelwein macht, die Apfel presst und dann kriegt man erstmal seinen Apfelmost.
Genau, also sozusagen, das ist das Wein, Wein-Äquivalent zum Rauscher. Ja. Also, genau. Also schlussendlich ist es gepresster Traubenmost, bei dem die alkoholische Gärung gerade angefangen hat. Und das erklärt auch, warum er wahrscheinlich auch, den Namen kann ich mir jetzt gerade nicht zusammenreimen, also das, bevor ich da wieder Quatsch erzähle, aber also der ist sozusagen nicht filtriert, also noch nicht filtriert, und deswegen ist er halt so ein bisschen milchig.
Und kommen da zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Zusatzstoffe rein, oder fängt der ganz von sich aus an zu gären, oder kommt da schon eine Hefe rein, oder wie wird
der angesetzt? Na gut, da gibt es im Prinzip erstmal die beiden Unterscheidungen, also sozusagen, also entweder du gibst eine Hefe rein, damit du sozusagen das kontrolliert zum Gären bringst, oder du machst halt diese sogenannte Spontangärung, also dass du sozusagen darauf wartest, dass, ich meine, überall sind ja Hefepilze an uns dran, auf unserer Haut überall.
Genau.
Also das sind ja so die beiden Herangehensweisen, wobei die zweite Variante die deutlich seltenere ist.
Dass man es einfach so von sich aus gären lässt.
Genau, weil das ja schwer zu kontrollieren ist und du damit halt sozusagen nicht gleichbleibende, zu erwartende Qualität generieren kannst. Also so.
Klar.
Ich bewege mich jetzt auch gerade auf sehr dünnes Eis. Also, aber
ja,
im Wesentlichen, ja. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Genau, also Federweißer oder Federweißem bezieht sich auf weißen Traubenmost, wie der Name schon sagt. Es gibt aber auch Federrotem. Das ist, der Begriff war mir auch nicht so ganz klar. Ich habe aber auch noch nie jungen Wein aus roten Trauben getrunken bisher. Also mir ist klar, dass es das logischerweise gibt, ich habe bisher immer nur den hellen, aus weißen Traubenmost getrunken. Also das war auf jeden Fall dann sozusagen zum Abschluss. Ich war dann schön mit der Vias zurück nach Frankfurt gefahren und habe mir dann gleich mal diesen Federweißer gegönnt. Ich meine, das ist ja, weil der ja gerade am Gären ist, kriegst du ja oben immer nur so ein Hüli drauf, damit er sozusagen gären kann.
Ja.
Also den kannst du ja sozusagen noch nicht verschließen. Das ist ja das Gleiche, wenn du irgendwie so einen Rauscher hast.
Wird quasi nur locker abgedeckt, damit halt
genau, nur locker abgedeckt, damit er sozusagen so oben ein bisschen weiter blubbern kann, genau.
Ja.
Also das war sozusagen dann noch so ein bisschen das Highlight auf dem Heimweg, muss ich sagen. Und ansonsten war das einfach eine spannende Erfahrung. Wir haben halt relativ früh angefangen, so um 9 ging es los, oder ich sage mal so, ich glaube, da waren Leute, die haben deutlich früher noch angefangen. Es ging wirklich, die meiste Zeit hat es geregnet. Also sagen wir mal ganz ehrlich so, es ist schon echt harte Arbeit. Und ich würde mal sagen, ich war wahrscheinlich nicht der am härtesten dort gearbeitet hat. Aber also ich habe am nächsten Tag wirklich meinen Körper gespürt, sehr deutlich gespürt. Und vor allem wirklich so Partien an meinem Körper gespürt, die ich sonst mit den Sportarten oder sagen wir mal einerseits mit den Sportarten, andererseits mit den Alltagsabläufen, die ich so bei mir standardmäßig habe, überhaupt nicht komme ich überhaupt nicht mit in Berührung. Also so richtig fies ist so der Trizeps einerseits und wie heißt denn der Delta-Muskel und wie heißt der Muskel, der über das Schulterblatt drüber läuft? Oder das ist das der Delta-Muskel? Naja. Kannst du dir grob vorstellen, was ich meine.
Sein.
Und auch ganz fies, je nachdem, mit welcher Hand du schneidest, also mit die Trauben schneidest mit der Schere, ist es auch wirklich, dass du irgendwann so, das geht so ein bisschen in diese Sehnscheide rein, weißt du?
Wieso? Ja.
Ich meine, das war beides dann nach dem Tag alles wieder weg, ja? Aber es war schon sehr spannend. Ich finde es immer interessant, wenn man mal so Arbeitsabläufe hat, die man sonst überhaupt nie macht, aber dann an einem Tag mal ganz intensiv, wie dann der Körper, also du kannst wirklich am eigenen Körper wirklich den letzten Tag nochmal so nachempfinden. Das fand ich irgendwie eine coole Erfahrung.
Ich weiß noch, mein Bruder, der hatte mal irgendwann bei einem Winzer angefragt, ob er ihm helfen könnte. Also es war irgendwie ein Schweizer Winzer. Und also er hat ihn gefragt und alles, was er gemacht hat, hat er ihm gesagt, zeig mal deine Hand her, zeig mal deine Hände her. Und die hat er sich 5 Sekunden lang angeguckt und dann gesagt, kannst kommen.
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Hm. Also ich sag mal so, man kann ja, je nachdem wie man so Reben, also Rebstöcke ausbaut, kann man ja die Rebstöcke bei der Lese rückenschonender machen und weniger rückenschonend. Also in anderen Worten, die Art und Weise, wie man sozusagen bindet und so weiter, definiert ja, in welcher Höhe am Ende die Trauben hängen. Also da kann man ja Einfluss drauf nehmen, als Winzer.
Also binden, das heißt?
Also wie man die Reben sozusagen führt. Ne? Also ich meine, die sind ja sozusagen in einem gewissen Abstand gepflanzt.
Ja.
Und je nachdem, wo man die einzelnen Triebe langführt, also die also Triebe, die sozusagen...
Also nicht den Haupttrieb, sondern die Seitentriebe, die so abgehen vom
Haupttrieb. Genau. Mhm. Ja, und damit kann man ja sozusagen auch so ein bisschen definieren, in welcher Höhe am Ende die Trauben primär hängen werden. Also die werden natürlich auch ein bisschen drunter und ein bisschen drüber, je nachdem, wie man das ausdünnt. Aber wie gesagt, das sind ja alles Nebenerwerbswinzer. Die machen das ja primär für die Freude oder einfach, weil sie die Tradition erhalten wollen. Natürlich auch, weil sie den Wein haben wollen, mal blöd gesagt. Das fand ich natürlich auch so einen ganz spannenden Punkt. Und es war natürlich auch interessant. Ich meine, ich war natürlich der Einzige, der das zum ersten Mal macht. Und da waren halt so alte Hasen dabei, die das seit 50 Jahren machen. Auch mal so wirklich im direkten Vergleich diese Geschwindigkeiten zu sehen, wie andere Leute das machen, und aber trotzdem verhältnismäßig präzise sind.
Mhm.
Ja, also auch so diesen Blick zu haben, wo hängen eigentlich die Trauben, die ich haben möchte, wie komme ich da effizient ran? Also sagen, was von dem Buschwerk schneide ich direkt weg? Wo greife ich zum Beispiel auch ein und schneide noch was anderes weg, sodass man sagen, im Nachgang, also alles, was sozusagen nach der Lese kommt, dann auch noch vielleicht ein bisschen einfacher wird und so. Also das ist schon, also ich muss sagen, eine interessante Lernkurve, die man so über den Tag hatte.
Wie viele Leute waren da insgesamt dabei?
Ich glaube, wir waren so 15, 16 Leute, also für unseren Teil des Weinbergs. Das ist so ein großer Weinberg und der ist halt auf verschiedene Parteien und damit halt auf Familien aufgeteilt.
Okay, und jetzt, also diese Partie von deinem Freund, das war jetzt dieser Bereich, in dem ihr euch aufgehalten hattet.
Genau.
Ja, mit 15 Leuten. Das heißt, es muss dann auch wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit alles auf einmal geerntet werden, ja?
Genau, das wurde an einem Tag, genau, die Lese hat jetzt einen Tag gedauert.
Ein Tag, wow.
Ja. Also in einem Tag wurde das sozusagen dann gelesen.
Das ist dann wahrscheinlich auch immer relativ spontan, gell, dass dann der Winzer oder Eigentümer sagt, jetzt ist irgendwie gerade ein gutes Fenster, das Wetter war irgendwie günstig in den letzten Tagen und es soll jetzt irgendwann in den nächsten Tagen wieder regnen, lass uns das Zeug mal reinholen.
Das dachte ich auch und dann habe ich mal nachgefragt und es ist tatsächlich aber so, dadurch, dass die ja sozusagen genossenschaftlich da organisiert sind, sprechen sich die Winzer, die sozusagen ihre Weinberge sozusagen in der gleichen Lage haben, ne?
Mhm.
Die sprechen sich schon untereinander so ab, dass man an ein bis zwei Wochenenden oder Lesetagen, je nachdem wie man das, dadurch, dass das alles nebenberuflich, also Nebenerwerbswinzer sind, passiert es natürlich logischerweise auch am Wochenende, zumal du halt am Wochenende auch eher Helfer bekommst. Ja? Also ansonsten stehst du im Zweifelsfall allein mit deiner Frau und deinen zwei Kindern da und am Wochenende hättest du halt im Zweifelsfall noch Leute aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus dem Dorf oder wie auch immer, die dir helfen. Aber die versuchen sich schon so auf so ein relativ enges Zeitfenster festzulegen, einfach damit man dann für den Herstellungsprozess allein schon so, an welchen Tagen wird denn eigentlich werden eigentlich die Trauben angeliefert, damit man halt die ganzen Weinproduktionsschritte nachlagern kann. Ne? Also damit das halt gar nicht so ein riesiges offenes Fenster ist, sondern da sagt man dann halt irgendwie schon so, okay, Boys and Girls, wir legen uns das mal auf dieses Wochenende fest. Und dann sind halt auch irgendwie alle Familien auf ihren Bergen unterwegs. Also das war schon so, ich stand mal ganz oben und habe so über den ganzen Berg geschaut. Also das hatte schon so ein bisschen was von so einem Ameisenstaat. Das war schon cool.
Hm. Interessant. Also das ist dann eigentlich gar nicht so witterungsabhängig. Man sagt einfach dann und dann, wollen wir es machen und dann, ob es regnet, ob vorher irgendwie zwei Wochen lang die Sonne geschienen hat, spielt keine Rolle.
Also also der Jens meinte einerseits zu mir, dass es halt immer, so über die Jahre, die er das sich anschaut, immer früher wird. Ne? Stichwort Klimawandel. Mhm. Und andererseits, dass es früher halt, zumindest in seiner Erinnerung, ganz normal war, eigentlich so im Regen zu lesen. Also das ist nicht irgendwie so, also ich meine, vielleicht haben wir einfach so ein verklärtes Bild von so einer Weinlese, so bei perfektem Wetter und die Sonne scheint und glückliche Menschen am Berg und so. Also es ist schon, das war schon eine nasse Angelegenheit, sage ich mal so. Mhm. Ne? Und,
ja, weil es ja doch tendenziell eher im Herbst dann schon ist, gell?
Genau, und früher war ja auch die Lese eher so Mitte Oktober, sage ich mal. Ne? Ach, ja. Und das ist ja halt jetzt schon ganz schön nach vorn gewandert. Ja. Einfach weil die Trauben, oder besser gesagt die Reben, ja einfach schon mehr Sonne abbekommen haben und damit auch der Reifeprozess früher abgeschlossen ist.
Mhm. Ja, und also, so, und dann, wenn der Wein gelesen ist, haben die dann da ihre eigenen, weiß ich nicht, Fässer, Töpfe oder wo auch immer das dann erstmal eingelagert wird, oder geht das alles zu einer Weinkälterei oder wie nennt man das?
Naja, die Genossenschaft ist ja sozusagen gleichzeitig die Kälterei.
Also die haben da die entsprechenden Gerätschaften, wo man dann Trauben pressen kann.
Ja, exakt.
Ja, okay. Das ist dann alles zentral an einem Ort und von da aus nimmt man sich da wahrscheinlich dann sein Most, sein Wein.
Sein Wein, ja. Genau, und am Ende, genau, und dann kriegst du dann halt so deinen Share da raus. Also das,
Traubensaft ist es ja erstmal, gell? Traubensaft am Anfang.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, so sagen, was du davon dann haben willst, ob du dann, also das weiß ich im Detail jetzt nicht, also und wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt, glaube ich, hier auch nicht erzählen, weil mir das, glaube ich, gar nicht zusteht, sowas zu erzählen, aber ich meine, das ist ja schlussendlich, ist das ja dann die Frage, wie das innerhalb der Genossenschaft dann irgendwie organisiert ist, weißt du? Mhm. Also auch so, wie hoch dann die Ernteanteile sind und wie hoch die Verkaufsquoten sind, auch um den ganzen, ich meine, der ganze Betrieb muss ja auch irgendwie finanziert werden, ne?
Hm, klar.
Also auch so, wenn neue Gerätschaften gekauft werden müssen und so. Also, da kennst du dich ja im Zweifelsfall wahrscheinlich besser aus als ich, was so Organisationsformen von so Agrargenossenschaften und Ähnlichen angeht. Also das ist ja ein, also das ist, allein darüber könnten wir ja zig Episoden hier produzieren.
Spannendes Thema auch.
Mega spannendes Thema, weil das ja auch, also sozusagen in seiner ursprünglichen Form wirklich mal so der Gegenentwurf vom Einzelkämpfer ist, wo es halt eben nicht darum geht, dass jeder sein eigenes Glück schmiedet und irgendwie im Zweifelsfall, wenn es scheiße läuft, untergeht, sondern dass sich Menschen einfach zusammentun, gemeinsam Gerätschaften kaufen, gemeinsam Dinge nutzen und dadurch auch effizienter werden und dass man halt auch Missernten, dass man Einzelausfälle und so weiter besser ausgleichen kann. Ich meine, das ist ja ganz ursprünglich mal die Idee hinter Genossenschaften und der Idee, sich im gleichen Ziel zusammenzutun und auch eine größere Marktmacht zu haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja die andere Seite. Der Idee. Ich meine, das wird jetzt die Jungs da nicht betreffen, so wirklich, wie gesagt, die machen das ja nebenher, vor allem auch so aus Tradition und aus der Freude an der Sache. Aber wenn wir uns mal genossenschaftliche Organisationsformen im Süden Europas, also ich kenne das so aus Südspanien, so wo man halt in dieser genossenschaftlichen Form Orangen und Mangos anbaut. Aber das Gleiche kennst du ja auch aus Asien, das kennen wir aus Südamerika, das kennen wir auch so gerade im Kontext von Fair Trade.
Ja, und das Spannende an den Genossenschaften finde ich vor allem immer, du hast es gerade gesagt, auch mehr Marktmacht und sowas, aber was ich gerade so interessant finde, ist, dass es bei Genossenschaften vordergründig ja überhaupt nicht um Profite oder Gewinnmaximierung geht, sondern es geht vordergründig erst einmal um eine Ermöglichung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, ja, und das eben in einer Umgebung, die eine hohe Lebensqualität fördert und auch einfach eben eine gewisse soziale Sicherheit für die das machen, ja. Und das finde ich auch von daher irgendwie ein schönes Gegenmodell zu den anderen Organisationsformen, die heute das Wirtschaftsleben so dominieren.
Absolut. Sehe ich absolut genauso. Ja, also das war jetzt mal so mein kleiner Ausflug in die spannende Welt der Weinlese und bin ja echt ganz happy, dass ich diese Erfahrung ja machen konnte. Also einerseits diese körperliche Erfahrung, aber auch mal so einen Einblick in die Welt dort zu bekommen. Wenngleich das wahrscheinlich, also wenn du das zwei Dörfer weitergemacht hättest, in einem anderen Setting eine ganz andere Erfahrung gewesen wäre. Also von daher ist das natürlich nur ein kleiner Einblick, den ich da erhalten habe, aber für den bin ich sehr dankbar und das war echt ein sehr, sehr cooler Tag. Das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und könnte mir einerseits das vorstellen, das natürlich wieder zu machen. Andererseits habe ich da auch natürlich die Lust bekommen, auch mal in anderen Agrarkontexten das mal auszuprobieren.
Also Solavis mal Salat ernten helfen oder...
Ja, am besten halt irgendwas, was man selber, sagen wir mal, so nicht im Garten hat oder nicht im größeren Stil hat, weißt du, so in der Art und Weise.
Buchweizen dreschen.
Ja, also genau, das hatten wir ja auch neulich schon, das Thema. Also wo ja auch die Frage ist, sozusagen nicht nur die reine Ernte oder die reine Lese zu erfahren, sondern wie funktionieren Weiterverarbeitungsprozesse? Wie sieht da die Dimensionierung aus? Wie sehen auch Zeitabläufe aus? Ne? Also das ist ja schon eher so wieder dieses... Die Arbeit orientiert sich an der Saison und nicht daran, ob gerade im Outlook eine E-Mail aufploppt oder irgendwelche Excel-Sheets zu bearbeiten sind.
Genau.
Ja. Und das ist natürlich eine sehr interessante Erfahrung vor allem für Menschen, da würde ich mich jetzt noch nicht zwingend dazu zählen, aber manchmal geht es natürlich in die Richtung, für Menschen, die aus dem saisonalen Takt ja doch durch die Technisierung und durch diese arbeitsteilige Welt, in der wir leben, ja schon sehr weit draußen sind. Also das ist natürlich eine ganz spannende Erfahrung, dass nicht zu jeder Zeit alles machbar ist, aber es Zeiten gibt, wo du halt ranklotzen musst, auch wenn du gerade eigentlich lieber am Strand liegen würdest.
Ja, genau. Ja.
Ja, so viel zum Thema Getränk der Woche, auch wenn es jetzt nicht klassisch ein Getränk war, aber es war ein kleiner Einblick in die Entstehung eines Getränkes.
Naja, und ein Getränk hatten wir ja, den Federweißer.
Ganz genau.
War ja dabei.
Ja. Oder den Federrotem, wie wir gelernt haben.
Das würde ich doch gerne mal ausprobieren. Ich habe ihn, glaube ich, kürzlich auch bewusst zum ersten Mal gesehen. Da gab es einen Federweißen im Kühlregal in einem Bioladen hier bei uns und daneben stand ein Federroter.
Ein Federroter.
Da dachte ich mir, den muss ich doch auch mal probieren. Aber habe natürlich gewohnheitsmäßig erstmal zum Federweißer gegriffen. Der dann leider irgendwie auch nicht so toll war.
Ha.
Sehr schwefelig geschmeckt. Da war halt leider irgendwie schon Schwefel dazu gemixt. Das fand ich irgendwie nicht so toll.
Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach, wenn die den verkaufen im Laden, müssen die das wahrscheinlich... schon irgendwie, also zumindest schon mal schwefeln oder so.
Ja, einfach damit, also um die Gärung auch irgendwie zu bremsen oder was, irgendwie sowas.
Ja.
Ist das doch, ja. Ja, gut.
Ja, spannend. Demnächst dann auch wirklich mal über die Sake. Schauen wir mal, wann ich mich dazu bereit fühle.
Nach weiteren 2 Jahren Studiums könnte das vielleicht so langsam...
Das könnte vielleicht dann irgendwann mal reichen, ja. Stefan, wollen wir zu deinem Thema kommen?
Ja, und du hast mir eigentlich auch eine schöne Überleitung geboten, und zwar mit dem Thema, was du jetzt gerade am Ende angesprochen hast, so dieses in den Rhythmen leben, jahreszeitliche Rhythmen. Weil, genau, mein Thema ist ja, die so ein bisschen so in die Sterne gucken, die Astronomie, die ja klassischerweise so im Laufe der Menschheitsgeschichte schon irgendwie eine Wandlung durchgemacht hat. Angefangen von dem, was wir noch so von den alten Griechen wissen, wo es sehr viel um Beobachtung ging und also da vor allem dann auch so die Beobachtung der Bewegung der Himmelsobjekte. Ja, also so eine Bewegungslehre, die dann so im ja, dann zu einem späteren Zeitpunkt, wann waren das so? Renaissance? Kopernikus? Oder war das früher? Boah, siehst du? Gut vorbereitet. also ja, kopernikanische Wende und bis hin zu Newton, wo praktisch die Sternbetrachtung und die Astronomie immer mehr so zu einer Himmelsmechanik wurde. Sprich, man wollte halt nicht mehr nur noch einfach wissen, wie sich da was bewegt, sondern man hat den Anspruch entwickelt, zu verstehen, was da eigentlich abgeht und warum und ja, wie funktioniert es eigentlich. Und wo ja dann Newton mit seinem gewaltigen Durchbruch mit dem Gravitationsgesetz es geschafft hat, diese Bewegungen da oben so gut mathematisch zu modellieren, dass praktisch irgendwie jede Position eines Planeten ziemlich genau vorhergesagt werden konnte. So genau, wie es halt vorher nie möglich war. Was dem Ganzen, was dieser Sternbetrachtung aber bis heute so ein bisschen fehlt, und also das kommt jetzt nicht von mir selber, sondern das habe ich aus einem ziemlich guten Buch, auf das ich später nochmal ein bisschen genauer eingehen will. Das ist so eine Rhythmenlehre. Ja, und da sind wir bei dem Thema, wo du gerade warst, diese jahreszeitlichen Rhythmen. Wir haben Jahreszeiten, wir haben den Tagesrhythmus, wir haben einen Monatsrhythmus. Und praktisch in die Sternenwelt und vor allem natürlich in die Planetenwelt zu schauen, mit diesem Blick jetzt nicht vordergründig erklären zu wollen, warum sich Mars jetzt gerade nach links bewegt oder warum Venus gerade ein Abendstern ist und jeden Tag wieder ein Stück weiter runter ist, sondern eher so ein bisschen raustreten und zu schauen, was für Rhythmen bilden diese Gestirne da eigentlich ab. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Überleitung von Weinlese zu meinem Thema. Geozentrische Astronomie. Ja, wieso geozentrisch? Also, wir sind ja eigentlich heute in dem aufgeklärten Zeitalter, in dem wir ja alle nicht mehr dumm sind, wie die armen Schlucker im Mittelalter, die alle noch dachten, das Weltall dreht sich um die Erde. Die Erde ist der Mittelpunkt von allem. Sondern wir haben ja begriffen, dass das gar nicht so ist, sondern die Sonne das Zentrum ist, was ja inzwischen auch schon wieder nicht mehr so ganz sicher ist. Einstein hat ja auch irgendwie gesagt, dass es irgendwie gar keine Zentren mehr gibt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall scheint im Moment dieses Modell, dass wir sagen, die Erde dreht sich um die Sonne und mit ihr auch alle anderen Planeten, dass man mit diesem Modell irgendwie alles am besten erklären kann, was da so am Himmel, am Nachthimmel, aber auch am Taghimmel abgeht. Mhm. Und wir fühlen uns da irgendwie ziemlich toll mit und ziemlich schlau. Und es hat ja auch, also dieses Modell, was ja auf Newton zurückgeht, hat ja auch sehr viele Errungenschaften hervorgebracht. Also zum Beispiel wäre ja die Raumfahrt, Satelliten und sowas alles gar nicht möglich, wenn man nicht so ein tiefes Verständnis von diesen Gravitationsgesetzen hätte, mit denen Newton ja basierend auf seinem heliozentrischen Weltbild die Bewegungen im Weltall erklärt hat. Ja, und deswegen kann man heute Raketen hochschießen, weil man das verstanden hat, wie das funktioniert und wie man sich da oben bewegen muss. Sprich, dieses, also diese heliozentrische Astronomie ist ganz wichtig in Bezug auf so technologische Entwicklung und Erklärung, also mechanisch-physikalische Erklärung der Vorgänge im Sonnensystem. Aber irgendwas ist da auch verloren gegangen. Und deswegen würde ich heute gerne mal über eine ganz andere Perspektive sprechen, wie man in die Sterne gucken kann. Und zwar eben diese geozentrische Perspektive, die eben doch, wenn man sie benutzt, den Blick auf ganz andere Vorgänge richtet, als das jetzt diese heliozentrische Astronomie tut.
Aber geht die jetzt, also gehen die Autoren davon jetzt aber schon davon aus, dass die wissenschaftliche oder sagen wir mal die naturwissenschaftliche Betrachtung des, ich will jetzt nicht sagen Universums, weil das zu weit gegriffen ist, aber zumindest des unseres Sonnensystems ist schon eine heliozentrische. Aber diese reicht aus deren Perspektive nicht aus, um gewisse Phänomene oder Wahrnehmungen ausreichend zu beschreiben. Ist das das, was du mir versuchst zu sagen?
So in der Richtung. Aber ich würde das so nochmal ausdrücken, dass, also ich würde sagen, die moderne Astronomie, so wie sie auch jetzt an den Universitäten gelehrt wird und wie man es auch in den meisten Büchern zum Thema findet, interessiert sich nicht groß für diesen, ich nenne es jetzt einfach mal geozentrischen Blick auf die Sternwelt. Ja, das ist, wird zwar hier und da mal so ein bisschen genannt, also zum Beispiel diese Schleifenbewegungen der Planeten, da erkläre ich gleich noch mehr zu. Also Sachen, die man eben nur sieht, wenn man Planetenbewegungen von der Erde aus beobachtet und eben dieses heliozentrische Denken weglässt. Ja, und da, also auf diese Phänomene ist die moderne Astronomie, also ist der Blick der modernen Astronomie nicht gerichtet, ja, sondern der ist auf ganz andere Dinge gerichtet, nämlich einfach auf also Erklärung durch diese Gravitationsgesetze zu verstehen, also diese Bahnen von Planeten zu verstehen, warum dieser Planet sich jetzt so und so bewegt und nicht so, was für Kräfte da noch mit eine Rolle spielen, warum, also ob jetzt irgendwie ein Neptun noch von einem Pluto da mit beeinflusst wird, während er seine fernen Bahnen im Sonnensystem dreht und wenn dann Asteroid vorbeifliegt, was ist das dann wieder für ein Faktor? Und dann natürlich auch ganz viel mit Licht, ja, also diese Teleskope, das sind ja eigentlich, das ist im Prinzip alles Lichtrezeptoren und man beobachtet praktisch, was für Licht, aber eben auch andere elektromagnetische Wellen da aus dem Weltall kommen. Aber so dieser Blick.
Na gut, der Lichtanteil ist bei den großen Radioteleskopen ja eigentlich mittlerweile irrelevant. Also da geht es ja wirklich darum, Strahlung aus ganz anderen Teilen des Spektrums zu empfangen.
Genau, genau, da ist Licht, ja, genau, sieht man ja eh nichts. Das ist ja, weiß nicht, was für Wellen das dann sind, also wahrscheinlich geht ja auch dann komplette unsichtbare Bandbreite wahrscheinlich, gell? Also von
genau.
Radar, Radio bis hin zu also ist ganz hochfrequente oder auch niederfrequente, da kenne ich mich jetzt gar nicht so genau aus, aber ich vermute mal eher so ins Niederfrequente, gell? Weil das ja die Wellen sind, die eine ganz hohe Reichweite haben. Gut, aber da muss ich jetzt aufhören, weil das könnte Bullshit werden. Ja, okay, aber was ist das jetzt eigentlich, dieser geozentrische Blick und warum will ich darüber sprechen? Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwie doch auch wichtig ist? Also ein ganz banales, scheinbar banales, aber eigentlich gar nicht so banales Beispiel, warum geozentrische Astronomie eigentlich nicht wegzudenken ist aus dem Alltag, sind unsere Wochentage. Also wenn wir sagen würden, die Bewegungen der Himmelsgestirne, wie wir sie von der Erde aus sehen, spielen in, also für unser modernes Leben keine Rolle mehr, dann müssten wir unsere 7-Tage-Woche abschaffen. Weil unsere 7-Tage-Woche im Prinzip ein Abbild des Rhythmus des Mondes darstellt. Ja, also jede Mondphase beinhaltet ja plus minus 7 Tage, ja, also von einem Neumond zum Halbmond sind es 7 Tage, vom zunehmenden Halbmond zum Vollmond sind 7 Tage, Vollmond zum abnehmenden Halbmond auch wieder 7 und 4 mal 7 sind wir bei 28, oder? Das ist ja so praktisch. Ja,
sind wir.
Ja, so die Monatszahl. Und ein kompletter Mondzyklus halt einen Monat.
Naja, Moment, ein Mondmonat.
Ein, genau.
Also nicht, kein kalendarischer Monat.
Richtig, richtig. Ganz wichtig, ja. Aber das ist einfach schon mal so ein ganz banales Beispiel. Also
nur mal kurz zur Erklärung. Der Mondzyklus, der ja am Ende 28 Tage beschreibt, orientiert sich ja daran, wie lange es dauert, bis sozusagen wir einmal den Mondzyklus aus Perspektive der Erde haben.
Richtig. Genau. Das ist ja ein geozentrischer Mondzyklus, ja. Also ein Zyklus, ein Rhythmus, den man nur von der Erde aus erlebt und beobachten kann.
Richtig. Und das Jahr, was wir haben, also das 365-tägige Jahr, beschreibt ja die Zeit, die Erde braucht, um die Sonne zu wandern.
Genau.
Das ist ja eigentlich nur das ist ja wirklich am Ende des Tages in gewisser Weise nur ein Zufall, dass das Jahr geteilt durch 12, sagen wir mal, in die Nähe des Mondzyklus kommt.
Ja.
Aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und
ja, richtig.
Die aber am Ende des Tages eigentlich auf das einzahlen, worauf du dich eigentlich gerade beziehst. Ich wollte das nur noch mal kurz ein bisschen unterscheiden.
Ja, genau. Nee, aber genau, ist wichtig, dass du da einen Unterschied machst. Dass diesen Jahreszyklus, der sich ja wieder praktisch an der Bewegung der Erde um die Sonne orientiert. Und dann diesen Mondzyklus, der eigentlich, also streng genommen, ein anderer Zyklus ist, ja, aber trotzdem irgendwie doch ziemlich nah, irgendwie doch etwas mit diesem Erde um die Sonne Zyklus zu tun zu haben scheint, zumindest annähernd. Mhm. Ja, und also, was ich damit sagen will, diese Rhythmen, die wir da am Himmel sehen, also beziehungsweise der Rhythmus, dieser Mondrhythmus, ist sehr tief irgendwie in unser Leben eingeschrieben. Dass wer das wann festgelegt hat, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Zumal sich diese 7-Tage-Woche ja in ganz vielen anderen Kulturen dieser Erde wiederfinden lässt. Ja, nicht nur hier in unserer westlichen Kultur, die ja irgendwie auf die alten Ägypter oder auf Mesopotamien zurückgeht, also die Astronomie, die hier so in unseren westlichen Sphären in alten Tagen praktiziert wurde, sondern eben auch, man findet das auch in einer indischen Kultur. Genau. Und das nochmal nur so am Rande. Dieser Mondzyklus ist ja auch interessanterweise spiegelt er sich ja auch wieder in den Menschen, die als weiblich geboren werden auf dieser Erde, auch wieder. Ja, 7 Tage. Ich habe meine Tage. Das nur nochmal so am Rande, nebenbei, ja. Also nicht nur in weltlichen, von Mensch gemachten oder von Menschen festgelegten Rhythmen auf der Erde hat sich da etwas eingeschrieben, was wir am Himmel beobachten können, sondern anscheinend auch in Körpern. Und es gibt Hinweise.
Ist das so? Ist das so oder ist das auch nur wieder ein Zufall?
Also, dass die Periode etwas mit der Zahl 7 zu tun hat, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist.
Okay.
Ja. Also okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher, ob also praktisch die Zeit vom Anfang der Periode bis zum Ende immer diese 7 Tage sind. Aber ich meine plus minus, die Periode der Periode beträgt plus minus 7 Tage.
Aber am Ende des Tages geht das doch auf den julianischen Kalender zurück.
Die 7-Tage-Woche?
Ja. Also, also sozusagen auf die Kalenderreform von Julius Caesar.
Oha. Das heißt, es wäre dann gar nicht so alt. Also römisch.
Ja, das ist 2000 Jahre her, also. Würde ich schon als alt durchgehen lassen.
Gut, ich war jetzt schon irgendwie bei Ägypten und Mesopotamien, also.
Nee, ich meine, der das sozusagen festgelegt hat. Also so, also auch, ich meine, das eine ist ja sozusagen nach etwas zu leben und das andere ist ja, wenn es sozusagen von oben als Staatsduktus oder wie auch immer festgelegt wird. Also, okay. Sorry, ich wollte da jetzt gar nicht so reinkrätschen, aber ich finde das, also ich finde diese Herleitung, dass die 7-Tage-Woche, wie wir sie kennen, sich sozusagen von natürlichen Phänomenen ableitet, ne, mhm. Finde ich schon sehr sinnvoll. Das verstehe ich schon. Mhm. Ja, also da wollte ich dir jetzt gar nicht reinkrätschen. Dass sich das dann sozusagen von den bekannten Planeten ableitet.
Genau, das war jetzt so das Nächste, was ich dann auch sagen wollte. Da wolltest du jetzt wahrscheinlich gerade auch drauf hinaus, dass ja jeder Tag der Woche dann, also jeder dieser 7 Tage ja praktisch einem Planeten zugeordnet ist. Also ich vermute mal, das weißt du ja auch, also der Mond, der Montag, der Dienstag, dem Mars, das hört man ja so schön beim Französischen raus, Mardi, Mars, genau. Der Mittwoch, auch wieder Französisch, Mercredi, Merkur, Donnerstag, Jeudi, Jupiter, der Freitag, Vendredi, die Venus, Samstag, da hört man es dann sogar auch im Deutschen wieder, der Saturn, und natürlich der Sonntag. Und das auch wieder, und das war dann zum ersten Mal, wo ich so angefangen habe.
Darf ich kurz eine Anmerkung dazu machen? Da merkt man aber auch erstmal, wie alt das ist, weil ja sozusagen, also einerseits, die Erde wird ja nicht genannt, weil sie steht ja im Mittelpunkt, daher ja sozusagen das Geozentrische. Und um die Erde drumherum sind 7 Himmelskörper bekannt, die du gerade aufgezählt hast.
Ja.
Also Mond, Sonne, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn.
Ja.
Das heißt, wir haben von diesen 7 Himmelskörpern sind eigentlich ja nur 5 Planeten.
Richtig.
Einer davon ist schon mal die Sonne, wo man ja davon ausgeht im Geozentrischen, dass sie sich sozusagen um die Erde bewegt.
Genau.
Also ist sie gleichgestellt mit allen anderen. Obwohl man ja damals schon wusste, dass die Sonne eine Sonderrolle hat, weil sie ja auch das Licht bringt.
Genau.
Und gleichzeitig hat man noch den Mond, von dem man ja auch damals schon wusste, dass er ja auch dass er etwas anderes ist als die anderen Planeten. Er ist ja wesentlich größer, sichtbarer und zu anderen Zeiten sichtbar als die Planeten. Also in anderen Worten, auch er hat eine Sonderrolle.
Richtig.
Weil er im Übrigen ja auch als Erdtrabant sozusagen ja kein expliziter Planet ist. Und dann waren noch die fünf übrig, die man damals mit bloßem Auge sehen konnte. Merkur, Jupiter, Venus, Saturn.
Sehr gut.
Genau. Und Mars. Ja. Gut, ich kann bis 5 zählen, das ist beeindruckend.
Sehr gut. Ja, genau, du hast das jetzt gerade noch mal schön zusammengefasst. Das hatte ich fast so ein bisschen, da bin ich jetzt fast so ein bisschen schnell drüber hinweggegangen. Weil man könnte sich ja fragen, warum denn 7? Gell? Wir haben doch noch, da gibt's doch, was gibt's denn da alles? Also Pluto, Uranus, Neptun und dann gibt's doch auch die ganzen anderen Sterne und sowas. Aber klar, es geht also von natürlich erstmal um die ganz besonderen Himmelsobjekte, welche da sind, die Sonne und der Mond. Und dann eben die Objekte am Himmel, die nicht wie alle anderen Sterne quasi immer gleich zueinander sind, also sich immer so in der gleichen Entfernung zueinander befinden, sondern sie bewegen sich. Und diese anderen fünf Planeten, wie du gesagt hast, also Venus, Merkur, Mars, Jupiter und Saturn, das sind eben die Planeten, die man auch natürlich heute noch mit dem bloßen Auge erkennen kann, für die man kein Fernglas braucht, sondern die sieht man so und kann sie eigentlich auch, wenn man ein bisschen geübt ist, unterscheiden. Also praktisch die 7 Gestirne am Himmel, die eben sich ganz klar von allem anderen, was man da sieht, abheben. Und auch interessant, wieder die Zahl 7. Ja? Die taucht öfters mal auf, wenn man so ein bisschen in die Natur guckt. Das ist auch ein interessantes Phänomen.
Darf ich noch kurz einen Klugschiss dazu bauen?
Ja.
Du hast das ja also im Französischen und Italienischen kann man ja den Bezug zu den Planeten am besten darstellen. Ne? Deswegen muss man ja teilweise so ein bisschen ausholen. Ne? Also eben, weil zum Beispiel bei Donnerstag ist der Bezug nicht mehr abzubilden. Ne? Aber das hat was damit zu tun, dass in der deutschen Sprache die römischen Gottheiten, die ja sozusagen jeweils noch den Bezug zu den Planeten haben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Mars als Kriegsgott. Genau. Einen Bezug zu den germanischen Göttern hatten. Und so ist dann zum Beispiel, also sagen, der Kriegsgott Mars im Römischen, also der römische Kriegsgott Mars, der hieß im Germanischen Tiu.
Ach ja.
Und deswegen ist das sozusagen der Tiustag und was man heute noch so Dienstag, was man im Englischen mit Tuesday noch ableiten kann.
Ach, interessant.
Ähnlich ist es am Donnerstag, der bezieht sich sozusagen auf den Gott des Donners, Donar, kann man ebenfalls wieder ableiten. Ne? Mit Bezug dann auf den Planetengott Jupiter, wie du ja schon gesagt hast. Und last but not least, der Freitag, der sich dann auf die germanische Göttin Freya bezieht.
Die auch, also zumindest so von der Symbolik her, ganz, ganz ähnlich mit der Venus auch ist. Also dieser Gott der, also Liebe, das Zärtliche.
Ja.
Irgendwie sowas, ja.
Mhm. Das wollte ich noch kurz mal anfügen.
Ja. Ja, spannend. Also, dass das praktisch dieser Bezug selbst eben auch in diesen deutschen Namen im Prinzip gegeben ist, eben, aber eben auf dem Umweg über diese germanischen Gottheiten mit deren Bezug zu den Planeten dann.
Ja. Mhm.
Okay. Gut, es war jetzt so ein bisschen der Wochenrhythmus. Und überhaupt erstmal so diese 7 Gestirne, die ganz wichtig sind und schon immer wichtig waren. Was gibt's denn jetzt sonst noch Spannendes dazu zu sagen? Ohne dass ich jetzt auf dem Eis einkrache. Weil das kann ganz schnell passieren bei dem Thema.
Bisher bist du doch sehr elegant über den zugefrorenen See des Wissens geglitten.
Ja, bisher hat es erstaunlich gut funktioniert, mit deiner Hilfe auch, mit deiner moralischen Unterstützung. Und also da kann man auch, also genau, was auf welches Thema ich jetzt noch so ein bisschen einsteigen wollte. Also um wieder jetzt ganz auf dieses Geozentrische zurückzukommen, was, also abgesehen natürlich von diesem Mondzyklus, was sieht man denn sonst noch anders, wenn man praktisch von der Erde aus die Planeten beobachtet, als wenn man jetzt mathematische Astronomie in einem Universitätsobservatorium betreibt? Und zwar das, was man vor allem sieht, gerade bei den, also nur bei den Planeten, das sind eben ihre Schleifenbewegungen. Ja? Also ein Planet, das lernen wir ja so jetzt im Schulunterricht, wenn man da Astronomie überhaupt macht, die bewegen sich ja da auf dieser, zusammen mit der Sonne, zusammen mit der Erde und dem Mond, weiß ich gar nicht, aber zusammen mit der Erde eben auf dieser, auf einer Ebene, ja, eine flache Ebene, und auf dieser Ebene bewegen sich die ganzen Planeten um die Sonne herum. Das ist ja so das, was man jetzt lernt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mars von der Erde aus beobachte, dann, wenn ich jetzt so mit meinem Schulwissen da ankomme, beobachte den Mars, dann müsste der sich ja irgendwie immer geradeaus so auf einer Ebene, also diese Ekliptik sieht man ja, wenn man nachts in den Sternenhimmel guckt, wie so eine große Kurve, die sich da am Südhorizont vom Südosten nach Südwesten hin ausstreckt. Da müsste der sich ja irgendwie dann gleichmäßig drauf bewegen. Das tut er aber nicht. Zum Beispiel bewegt sich der Mars im Moment gerade wieder zurück. Ja? Also mal bewegt er sich in eine Richtung und dann geht er wieder in eine andere Richtung zurück. Sprich, er zieht da gerade so eine Schleife. Ja? Also vorher ist er in die eine Richtung und jetzt bewegt er sich wieder zurück und bewegt sich dabei so ein bisschen nach oberhalb oder unterhalb dieser Ekliptik. Und das hat natürlich, das kann man jetzt alles astronomisch erklären, warum und wieso und so weiter, aber das finde ich jetzt gar nicht so das Spannende, ja, sondern das Spannende ist sind einfach, was sind das für Rhythmen, die der Mars da durchmacht, ja, diese, wie oft macht er diese Schleife und wiederholt die sich gleichmäßig oder kommt die ungleichmäßig? Und also das ist ja jetzt schwierig, das selber über einen längeren Zeitraum zu beobachten, ja. Aber zum Glück gibt es Leute, die sowas machen. Und das ist einfach unheimlich spannend, auf was für Ergebnisse sie da kommen bei solchen Langzeitbeobachtungen. Ja, zum Beispiel bei der, also die Venus, die macht das auch mit diesen Schleifen. Also das machen im Prinzip alle Planeten. Und die braucht für einen kompletten Zyklus von diesen Schleifen 8 Jahre. Und wenn man jetzt jeden Punkt von diesen Schleifen, wenn man das praktisch so auf eine Ebene projiziert und jeden Punkt von diesen Schleifen auf einem Papier, also einen Strich zieht, dann bekommt man eine sehr interessante Form. Ja? Und zwar ist es bei der Venus ein Pentagramm. Also ein 5-Stern, ja, der sich da in diesen 8 Jahren abzeichnet. Und das ist auch eben ein Muster, was man in der Natur sehr oft entdeckt, interessanterweise, ja, vor allem in der Pflanzenwelt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Pflanzen, deren die eben auch diese Zahl 5 in sich tragen, zum Beispiel bei den Blütenblättern. Und das, ja. Also das, klar, jeder ist, es wird natürlich jeder sagen, das sind irgendwelche völlig irrelevanten oder zufällig gezogenen Analogieschlüsse. Aber ich hatte kürzlich auch mal so ein Erlebnis. Ich habe also ich hatte mir mit dieses Fünfeck angeguckt, was eben der Autor von diesem interessanten Buch, was ich da hatte. Das ist übrigens der Joachim Schulz mit seinem Buch, was den Titel trägt, Rhythmen der Sterne. Und da hat er dieses Venus-Fünfeck mal so richtig schön aufgezeichnet. Und ich hatte mir das angeguckt und irgendwann mal eine Blume gesehen. Und die hatte eine Blüte und die hatte ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt und die sah von diesem Muster, was sie zeichnete, genauso aus wie dieses Schleifenmuster, was die Venus innerhalb der 8 Jahren abfährt.
Ich finde es gerade sehr, sehr spannend aus mehreren Gründen. Also einerseits wie soll ich das formulieren? Da geht es ja nicht darum, sozusagen wissenschaftlich versus nicht wissenschaftlich, sondern es geht ja vielmehr darum, eine andere Perspektive einzunehmen und sich die Frage zu stellen, wie entstehen gewisse Phänomene? Und ich sage mal so, diese ganzen Phänomene, die dort passieren, also auch zum Beispiel aus der Perspektive des geozentrischen Weltbilds, sind ja Sachen, die man wissenschaftlich erklären kann. Nur ist die Frage, will man das überhaupt wissenschaftlich erklären oder nimmt man das einfach erstmal so hin?
Ne? Genau.
Und ich finde es sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe dir just gerade in unserem mitlaufenden Chat, und das werde ich später dann auch in die Shownotes reinsetzen, eine Website gelegt, wo man sich die Planetenschleifen der Venus anschauen kann in einer Animation zwischen geozentrischem und heliozentrischem Weltbild.
Ach geil.
Und da kann man sehen, wie sozusagen, also beim heliozentrischen Weltbild sieht man exakt so, wie wir das kennen. Du hast die Sonne in der Mitte, du hast die Erde und die Venus, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil sie auch auf unterschiedlich großen Bahnen die Sonne umwandern, sich bewegen. So wie man das so kennt. Und wenn man diese Perspektive einnimmt, entsteht eine gewisse Projektion. Ne? So wie man das kennt, sage ich mal. Also aus den Standard-Sonnensystem-Planetenmodellen. Wenn man das allerdings aus dem geozentrischen Bild macht, dann entsteht genau das, was du gerade beschrieben hast, da entsteht so eine Art, ja, ich sag mal, Pentagrammblume. Und das kann man in diesem Animationsvergleich, den ich dir gerade geschickt habe, wirklich ganz wunderschön sehen. Das ist total spannend. Und ja, also das ist jetzt meine Meinung, auch das, was dort passiert, kann man wissenschaftlich erklären, was natürlich auch viel mit der Projektion zu tun hat, muss man fairerweise sagen. Ne?
Genau.
Aber sozusagen darin einen Rhythmus zu sehen, ne, finde ich auch eine interessante Herangehensweise, muss ich sagen. Und vor allem, wenn man mal sozusagen in die Zivilisationsgeschichte zurückschaut, also diese Art und Weise, wie wir derzeit Wissenschaft betreiben und die Art und Weise, wie wir derzeit unsere Welt sehen, beruht ja darauf, auf dem Fortschritt der Wissenschaft. Und möglicherweise werden unsere Nachfahren in 200, 300, vielleicht auch in 1000 Jahren über Sachen, die wir für den großen wissenschaftlichen Meilenstein gehalten haben, denken, oh mein Gott, die waren aber noch ganz am Anfang. Und ähnlich kann man es ja hier auch sehen. Ne?
Ja.
Also ich meine, das beste Beispiel, dass die Wochentage nur nach den Planeten benannt sind, die man sehen kann, macht ja total Sinn, weil das sind halt die man kannte. dass wir heutzutage sagen, ja, Moment, Moment, Moment. Also einerseits, zwei davon sind nicht mal Planeten und wir haben im Übrigen noch eine ganze Menge weiterer Planeten. Aber das ist ja sozusagen eine Erkenntnis, die auf Fortschritten basierte, auf die damals keiner Zugriff hatte.
Richtig. Und dann würde heute so ein moderner Astronom sagen, wir müssten unseren Wochenrhythmus eigentlich auf 9 Tage erweitern. So, weil wir wissen ja, dass es jetzt 9 Planeten gibt.
Ja.
Aber da würde dann wahrscheinlich einer aus dem Altertum sagen, was ist das für ein Spinner? Der hat es ja überhaupt nicht verstanden.
Möglicherweise, ja. Also das habe ich jetzt mal noch in die Shownotes mit reingekippt, einfach weil man das ganz, ganz wunderbar sehen kann, wie diese Pentagrammblume dort entsteht. Das sieht ganz schick aus.
Ja, super. Nee, ich habe mir das auch gerade mal kurz angeguckt. Das ist genau das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen in Worte zu fassen, was aber irgendwie ziemlich schwierig war und perfekt. Da hast du was sehr Schönes entdeckt, was ich auch noch gar nicht gekannt habe, so in der Form.
Dafür haben wir ja die Shownotes.
Genau. Ja, super. Nee, also ich freue mich echt, wie du da auch irgendwie, ich glaube echt, begreifst, was ich hier gerade sagen will, weil ich finde das gar nicht so selbstverständlich, weil es ist ein schwieriges Thema. Und ich finde, du hast es auch nochmal schön zum Ausdruck gebracht, dass das so ein Bereich ist, auf dem wir jetzt gar nicht so schauen. Ja, man würde gleich sagen, wir können auch erklären, warum das so aussieht und dann ist das Thema gegessen. Nein, es ist nicht gegessen, weil wir gar nicht hingucken auf das Lied, was da gesungen wird. Ja, auf die Schrift, die da geschrieben wird. Da wird das geschrieben und dass das was bedeutet oder bedeuten könnte, ja, mal so als Hypothese, da wird eben überhaupt nicht drauf geschaut. Und das finde ich, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, und deswegen wollte ich auch einfach über das Thema sprechen heute, wir verpassen da was. Und da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Unheimlich viel Spannendes und wo auch wieder viel mehr Bezüge zu dem, was man da oben sehen kann, zur Erde hergestellt werden könnten, ja, so, also jetzt gerade auch so, was ich so ein bisschen da über die Pflanzenwelt erzählt habe, meine Beobachtung, das sind nicht nur meine Beobachtungen, ja, da gibt es viel smartere Leute, die da schon viel drüber geschrieben haben, sehr Spannendes, was leider auch alles nicht so bekannt ist, aber wenn man sich dafür interessiert und den Blick dafür öffnet, kann man da sehr viel entdecken. Und das ist einfach ein Thema, also auf der Warte kann ich mich für Astronomie auch begeistern, ja, wo ich eben nicht sehr viel mit anfangen kann, ist diese mathematische Astronomie, die mir ja halt immer aufgetischt kriegt, wenn man heute irgendwas in der Richtung studieren oder machen will.
Ja, habe ich jetzt privat eine etwas andere Meinung zu, aber ich kann die Faszination, die du für, ich sag jetzt mal, diesen zweiten Blick hast, durchaus teilen. Weil ich vor allem diese, ja, wie soll man das sagen? Es gibt ja relativ viele Abhandlungen, die sich so die sich auch so ein bisschen mit dieser mathematischen Schönheit der Natur auseinandersetzen, ne? Also gerade das mit dem Beispiel Blüte, was du gerade gebracht hast. Es gibt ja ganz viele Beispiele dafür, wo man zwar einerseits die Komplexität der Natur, also Natur kann da jetzt sehr viel sein, ne? Also von einer einzelnen Blüte bis hin zu sehr großen naturräumlichen Strukturen, wo man die Komplexität zwar mittlerweile durchaus naturwissenschaftlich und mathematisch außerordentlich komplex erklären kann, wo man aber auch, und ich glaube, das ist ja das, was wir gemeinhin so als Naturerleben bezeichnen, auch schlicht und ergreifend von der Schönheit der Natur einerseits überfordert sind, andererseits fasziniert und angetan und was auch immer sind, und andererseits sich auch teilweise die Frage aufdrängt, warum ist die phänotypische Darstellung der Natur eigentlich so komplex? Also was ist sozusagen der Hintergrund dieser komplexen Muster und Strukturen? Und sagen wir mal, diese Begeisterung dafür, die kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Also ich denke da jetzt, also ich habe da jetzt auch so ein paar Bilder im Kopf natürlich, ne? Also ich denke da zum Beispiel ganz klassisch an ein Farn. Also wo man dann auch wirklich mit staunendem Mund davor steht und sich denkt, was war, wenn man sowas überhaupt die fragen kann, aber was war der Anreiz der Natur, so eine komplexe Form und Darstellung sich zu überlegen? Ja, also diese Tatsache, dass dieser Farn sich so aufrollt oder bis es abrollt, besser gesagt, und man, je tiefer man schaut, desto komplexer werden sozusagen diese Strukturen, und es finden sich dann immer mehr Symmetrien und in den Symmetrien weitere Symmetrien. Das ist natürlich schon eine Ebene der Naturbeobachtung, für die ich mich natürlich auch absolut begeistern kann.
Genau.
Weiß jetzt nicht, ob das genau in deine Richtung gerade geht, aber das ist zumindest das, was ich da gerade auch so ein bisschen rausgelesen habe.
Doch, das geht in die Richtung. Also du hast auch irgendwie so das nochmal so schön formuliert. Wie hast du das gesagt? Die Hintergründe dieser Komplexität der sichtbaren Welt. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Was soll sich uns da zeigen? Natürlich immer so ein bisschen mit der Grundannahme, der ich eben auch so ein bisschen zugeneigt bin, ja, aber das ist jetzt wieder ganz individuell bei mir so. Diese Grundannahme, ja, dass es da schon irgendwie sowas wie so ein Design gibt. So mit dieser Idee des Totalzufalls kann ich mich persönlich nicht so anfreunden, beziehungsweise überzeugt mich irgendwie weniger als die Idee, dass es doch irgendwie schon was sehr, sehr, ja, also sagen wir mal so, Intelligenzen gibt, die größer und gewaltiger als das menschliche Gehirn sind, so, ja, aber das nur mal so als Hinweis, auch als Hintergrund, warum mich solche Themen auch interessieren.
Das kann ich bis zum gewissen Punkt nachvollziehen. Ja. Also die Frage ist halt immer, in welche Richtung man das weiterdenkt, aber grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man, wenn man lang genug danach forscht und sucht, man auch hinter den absurdesten Phänomenen, die auf den ersten Blick erstmal verstörend oder nicht erklärbar wirken, am Ende meistens eine Erklärung findet, die meistens einfach darauf beruht, dass es eine gewisse Entwicklung gegeben hat, die dazu geführt hat, dass Dinge nun mal heute sind, wie sie sind. Also, dass die wenigsten Dinge sind aus reinem Zufall entstanden, sondern unterliegen einfach einer Entwicklungslinie. Als ob das jetzt nun so das klassische Beispiel der Darwin'schen Finken ist, wo man ja auch genau sehen könnte, okay, gut, der Fink hat sich einfach so und so weiterentwickelt, weil er sich an seine Umgebung angepasst hat. Wenn man jetzt am Ende einfach nur nach 500 Entwicklungsstufen sich sozusagen dann den am meisten spezialisierten Finken anschaut, der genau diese Schnabelform hat und genau dieses Design hat, sage ich mal, ne? Und das nur vorgesetzt bekommt und sagt, warum ist das so? Und du sagst dann so, kann ich mir nicht erklären, keine Ahnung, warum das so ist. Aber wenn du die Entwicklungslinie dir anschaust, wie ist es dazu gekommen, welche Anpassungsprozesse haben stattgefunden, dann macht auf einmal alles sehr viel mehr Sinn.
Dann hat man es erklärt. Nur stelle ich jetzt einfach mal die Frage oder ich stelle in Frage, kommen wir auf dem Weg des alles Erklärens wirklich zu einem tieferen Verständnis dieser Welt, in der wir uns befinden? Oder kommen wir auf diesem Weg am Ende doch nur da an, wo wir heute halt sind, dass wir uns eine Welt erklären, in der am Ende alles, ja, Mathematik und alles ein Supercomputer irgendwie ist, so ein perfekter Supercomputer. So wie ja heute auch das Universum im Prinzip erklärt wird. Das ist ein ganz großes mathematisches Gebilde, was da seine Rechnungen vollzieht. Oder sind wir mit diesem Erklärungsweg vielleicht nicht auch irgendwie so auf dem Holzweg? Und das ist jetzt eine rhetorische Frage, die ich auch gerne einfach mal so stehen lassen würde, weil das wäre jetzt ein ganz neues Thema, wenn wir jetzt da...
Dann würde ich Folgendes vorschlagen, dass wir das wirklich an der Stelle stehen lassen, weil ansonsten machen wir, glaube ich, ein ganz großes Fass auf. Aber das vielleicht demnächst mal fortführen, den Gedanken, weil ich denke, da entwickeln sich diverse Linien draus, bei denen es sich lohnt, da noch auch konkret an Beispielen mal weiter drüber zu reden. Gut, danke Stefan. Ich denke, das werden wir demnächst noch mal weiterführen. Ich würde kurz das Gadget der Woche vorstellen und das würde ich einfach nur kurz mal einführen, weil ich glaube, das spielt am besten jeder, den es interessiert, also jeder, der da irgendwie Bock drauf hat, am besten selber mit. Das Tool heißt Ancient Earth Globe. Das ist wieder eine Website, auf die man gehen kann. Und die Idee dahinter ist, man sieht unsere Erde und kann sich anschauen, wie sie zwischen jetzt und vor 750 Millionen Jahren aussah. Aussah heißt dann ganz konkret, wo lagen die Kontinente, welche Kontinente gab es überhaupt, und dann bekommt man immer noch so ein bisschen Info dazu, was zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Besonderheit dabei ist, dass man in so dünnen Umrisslinien sieht man, an welcher Stelle sozusagen die heutigen Länder und Kontinente liegen würden. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, vor allem je weiter man in der Zeit zurückgeht, weil es ja nicht nur so ist, dass die Kontinente, Stichwort Kontinentaldrift, trifft, einfach nur so von A nach B gewandert sind, sondern auch natürlich überhaupt erst mal entstanden sind. Das heißt, sie sind entweder emporgestiegen, also unter ozeanischen Platten, oder wurden verschluckt. Also in anderen Worten, es ist nicht so, dass sich einfach nur Teile der Kontinente immer wieder wie so einem großen Puzzle immer wieder neu zusammengesetzt haben, sondern teilweise gab es einfach diese Kontinente oder Teile der Kontinente auch noch gar nicht. Das kann man natürlich aus geologischer Sicht sehr einfach, ist der falsche Ausdruck, aber heutzutage sehr gut nachzeichnen, weil man auch einfach sieht, okay, so und so alt ist genau dieses Gestein, das stammt daher, und man kann so diese ganze Linie nachverfolgen. Die Tatsache, dass wir uns heutzutage dieses Produkt anschauen können, ja, liegt ja auch daran, dass es diese geologische und auch geophysikalische Erkenntnis dazu gibt. Mhm. Ansonsten könnten wir ja gar nicht diesen Blick in die Vergangenheit wagen.
Ja.
Das Ganze ist natürlich erstmal so schön, was zum Trauen rumspielen, wo man sich das anschauen kann. Man kann dann in die Zeiten, je nachdem, wie gut das Wissen über die Erdzeitepochen ist, kann man sich natürlich mal so den Superkontinent Pangea anschauen und ähnliches. Gondwana.
Und wo ist Frankfurt in Pangea?
Genau, darauf komme ich ja gleich noch. Ne? Ah, ja. Das ist natürlich, man kann sich als Hilfsmittel, das ist auch gar nicht so schlecht, weil ansonsten wird man schon hart verwirrt, kann man sich schon mal den Äquator anzeigen lassen. Der ist ja sozusagen überzeitlich, wenn man so möchte. Und man kann, und das ist noch so ein besonderes Gadget an der Sache, man kann seinen eigenen Standort eingeben. Also ich habe jetzt hier mal beispielsweise Frankfurt eingegeben und kann dann schauen, immer vorausgesetzt, dass es den Ort, auf dem, also vorausgesetzt, dass die Landmasse, auf der Ort, den man sucht, zu dem Zeitpunkt schon existent war. Hast du verstanden, was ich meine? Also in anderen Worten, wenn die Landmasse, auf der zum Beispiel heutzutage Frankfurt ist, zu dieser Episode der Erdzeitgeschichte noch gar nicht existent war, also zum Beispiel noch gar nicht entstanden war, weil auf- und abgestiegen etc.,
dann kannst du Frankfurt auch nicht anzeigen.
Dann kann Frankfurt auch nicht angezeigt werden. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, und dann bringt er auch diesen schönen Fehler, wenn du auf, zum Beispiel auf den Anfangspunkt, zumindest in dieser Welt gehst, also auf vor 750 Millionen Jahren, da fängt zumindest deren Zeitrechnung hier an, und man gibt Frankfurt ein, sagt er einfach, could not resolve location.
Ja, ist klar. Weil
die tektonische Platte einfach noch nicht existent war.
Genau, also mal angenommen, Frankfurt, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, würde auf irgendwelchem auf Gestein liegen, das jetzt 250 Millionen Jahre zurückdatiert werden kann. Das wäre wahrscheinlich schon sehr, sehr alt. Dann wäre es aber trotzdem eben noch lange nicht auf irgendwo im Erdaltertum zu finden. Weil das geht genau.
Aber bei 600 Millionen Jahren kann man zumindest laut diesem Tool Frankfurt schon verorten.
Oha. Wie heißt die Zeit?
Das ist eine gute Frage, weil, weil das ja auf Englisch ist. Ich übersetze es mal kurz. Das ist dann das Ediacarum. Das Ediacarum. In dieser Zeit werden die ältesten fossilen Funde mehrzelligen tierischen Lebens datiert.
Echt? So alt ist Frankfurt?
Naja.
Ja. Die Landmasse, auf der sich Frankfurt befindet.
Kleiner Scherzkeks.
So richtig alt, also wenn man wirklich mal wohin will, wo Gesteine sind, die wirklich so aus den Anfängen der Erdgeschichte stammen, da muss man so in den hohen Norden, ja, so nach Norwegen. Also da weiß ich nur, gibt es so eines der ältesten Gesteine der Welt überhaupt. Ich meine auch irgendwo in Afrika. Aber das ist schon selten, ja. Da muss man echt gucken. Also so die meisten Teile der Welt, die man heute so in der Oberfläche findet, also auf den Kontinenten, die gab es ja am Anfang alle gar nicht.
Ja. Also auf jeden Fall, das ist echt ein ziemlich mächtiges Tool, mit dem man auch wirklich ganz recht viel lernen kann. Sich auch, man sieht dann halt auch wirklich, wie oft sich die gesamte Erdoberfläche eigentlich immer wieder über den Haufen geworfen hat in den letzten 750 Millionen Jahren. Ich meine, das ist ja nur der Betrachtungszeitraum von einer 4 Milliarden Jahre Erdgeschichte. Ne?
Mhm.
Also das sind ja sozusagen, also ich meine, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und das ist ja sozusagen nur, mit 750 Millionen Jahren ja nur ein Bruchteil dieser Zeit, aber das ist die Zeit, die sozusagen die Anfänge des Lebens bis zum heutigen Zeitpunkt darstellt. Also das, was dann auch halt auch besonders interessant und darstellenswert ist.
Also über Fossilien und sowas nachvollziehbar und alles, was davor war, das wird da jetzt nicht dargestellt.
Ja, beziehungsweise halt die erste Alge, ein mehrzelliges Leben etc. Also das, Und dann das Schöne ist, man hat dann rechts diese Jump-to-Function und dann kann man dann sagen, wann waren die ersten Land-Animals? Wann waren die ersten Insekten? Wann waren die ersten Dinosaurier? Ja. Mhm. und kann da natürlich auch nochmal so ein bisschen die Entwicklung des Lebens ganz nett nachempfinden. Wobei natürlich jetzt über diese verschiedenen Stadien jetzt nicht so übermäßig viel erzählt wird. Dafür gibt es dann andere Quellen. Aber man kann sehen, keine Ahnung, First Dinosaurs, wie sah eigentlich im mittleren Trias, ist das dann in dem Fall, wie sah da die Welt aus? Die sah gänzlich anders aus. Die ist nicht wiederzuerkennen. Und das ist 220 Millionen Jahre her. Und er sagt dann halt die ein oder andere spannende Sache noch dazu. Und wenn man dann halt sieht, okay, an dieser Stelle sind heute die Kontinente, dann ist das schon sehr spannend zu sehen. Und wenn man dann mal zurückgeht, also sagen der letzte Schritt, den er im Angebot hat, ist heute vor 20 Millionen Jahren. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Extinction of Dinosaurs, also das große Ableben der letzten Dinosaurier, war Pi mal Daumen vor 66 Millionen Jahren. Und wenn man sich das mal anschaut, da sieht die Welt schon ziemlich so aus, wie wir sie heute kennen.
Mhm.
Also man kann
das
alle...
Also wie viel hast du gesagt? 60 Millionen Jahre?
66 Millionen Jahre,
das ja. War das so dieses... Tertiär, oder? Wie, wenn immer dieses Zeitalter?
Die Kreide nennt man dieses Zeitalter.
Das war die Kreide, okay. Tertiär war dann noch später.
Stefan, so Sachen darfst du nicht sagen, wenn wir nicht wissen, was die richtige Antwort ist.
Ja, bisschen klugscheißen gehört auch dazu, auch wenn es falsch ist.
Also die Zeit, in der es Dinosaurier gab, das weiß ich noch, es ist diese Dreierreihe, es ist Trias, Jura, Kreide. Also im Trias hat es angefangen mit den Dinosauriern, dann war die Jura und am Ende der Kreide waren die Dinosaurier wieder weg.
Boah, da hast du recht.
Und ansonsten bewegen wir uns jetzt auf sehr dünnem Eis. Aber was ich auch sagen wollte, also bei 66 Millionen Jahren vor heute, Nordamerika ist perfekt zu sehen, Südamerika ist perfekt zu sehen, Afrika ebenfalls, Europa allergrößtenteils. Was noch ganz hakelig ist, ist eigentlich fast Gesamtasien und Australien. Aber ansonsten, es sieht schon ziemlich gut aus. Und vor allem Besonderheit, deswegen nennt man ja auch Indien immer den Subkontinent, man sieht, wenn man sich das vor 66 Millionen Jahren anschaut, sieht man noch ganz deutlich, dass Indien noch südlich des Äquators war, also mitten im Indischen Ozean als einzelner Kontinent lag. Und man sieht gleichzeitig, sagen wir mal, also man kann schon vermuten, ne, dass das sozusagen nach Norden wandert und dort mit dem Andocken also das ist ja dann schon die Eurasische Platte, den Himalaya aufschiebt. Also das kann man da schon sehr gut angedeutet sehen. Das ist schon sehr spannend. Wenn man dann mal den letzten Schritt sozusagen noch geht, auf 20 Millionen Jahre vor heute, da sieht man dann das sozusagen in vollendeter Form. Da sieht man, dass Indien sozusagen angedockt hat an die Eurasische Platte, so wie man das heute kennt. Man sieht einen sehr, sehr stark ausgeprägten Himalaya. Und andere Teile. Und man sieht zum Beispiel auch, dass Indonesien, so wie wir das heute als Inselwelt kennen, noch eine ganz große Platte ist, einfach weil der Wasserstand nicht so hoch war, dass sich daraus eine Inselwelt gebildet hat.
Vielleicht sieht Europa ja irgendwann mal so aus wie Indonesien jetzt, wenn es so weitergeht.
Und zu diesem Zeitpunkt, also vor 20 Millionen Jahren, gab es zum Beispiel weder eine Ostsee, noch gab es die Trennung zwischen Irland, Großbritannien und dem Festland. Also das alles war noch sozusagen miteinander verbunden. Das kann man da auch sehr schön sehen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ganz, ganz tolles Tool, mit dem man sehr viel lernen kann, sich einfach mal so verschiedene Epochen anschauen kann und ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie sich unsere Erde entwickelt hat und vor allem, wo man basierend auf den einzelnen Episoden oder man schaust dir diese Ära an und so weiter und so fort, kann man einfach, es ist einfach ein super Ausgangspunkt, um noch bei weiteren Sekundärquellen anzudocken und sich das anzuschauen. Das wollte ich heute einfach kurz vorstellen. Ich finde das klasse. Gefällt mir sehr gut.
Ja, danke. Geiles Ding. Und man muss keine 7 € Eintritt im Senckenberg-Museum mehr zahlen, um sich sowas angucken zu können. Die haben ja auch so ein Ding. Aber wahrscheinlich noch weniger, mit weniger Funktion.
Das ist richtig, wobei ich da jederzeit sagen würde, der Eintritt in Senckenberg ist jederzeit sein Geld wert.
War ich also, vor ein paar Monaten sogar auch mal wieder, seit langem.
Genau, also wir wollten jetzt hier nicht das Senckenberg dissen, sondern wollten nur sagen, dass es da mittlerweile online recht mächtige Tools gibt.
Genau. Das ist richtig. Nur da habe ich sowas zum ersten Mal gesehen, deswegen jetzt gerade so diese Assoziation.
Ja. Absolut.
Ja. Genau.
Genau. Also, liebe Hörer, gerne in Museen gehen und vor allem gerne in Senckenberg. Das macht sehr gute Forschungsarbeit und sehr gute museale Vermittlungsarbeit. Genau. Last but not least möchte ich noch, allerdings in etwas gekürzter Form, auf mein Thema der Woche eingehen. Und zwar würde ich gerne über ethischen Tourismus sprechen. Und auch in dem Fall knüpft das natürlich an das Großthema Tourismus an, über das wir uns schon unterhalten haben, beziehungsweise ist einfach eine weitere Schattierung und soll jetzt auch nicht so als eigenständiger Punkt verstanden werden, sondern als weiterer Mosaikstein in dem großen Bild Tourismus und die Art und Weise, wie wir mit uns selbst und fremden Orten und unsere Beurteilung dessen und Nutzung dessen umgehen. Ethischer Tourismus selbst ist etwas, was als Konstrukt natürlich schon lange vorhanden ist, was aber irgendwann auch mal in gewisser Weise formalisiert wurde. Und zwar wurde der ethische Tourismus im Jahr 1999, also ziemlich genau vor 21 Jahren, festgehalten, und zwar in einem Kodex, der von der UNWTO, die UNWTO ist die Tourismussektion von der UN, ausgearbeitet wurde das Ganze.
Und was heißt das ausgesprochen, UNWTO?
United Nations World Tourism Organization.
Ah, okay.
Genau, die haben das ausarbeiten lassen und haben dann den sogenannten globalen Ethikkodex für Tourismus definiert. Das heißt, ein Kodex ist ja jetzt erstmal etwas, dem man sich freiwillig unterwirft. Also generell ist das ja faktisch bei allen Sachen der UN so, dass die Idee ist, dass sozusagen die Teilnehmer oder Mitglieder der Vereinten Nationen sich daran halten. Das ist natürlich, sagen wir mal, wenn das für die gesamte Menschheit stehen soll, natürlich immer so ein sehr hehres Ziel. Ne? Inwiefern das dann durchdekliniert im Detail funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Die haben aber am Ende des Tages in diesem Kodex 10 Punkte dann aufgeführt, auf die ich jetzt mal ganz, ganz kurz und grobschlächtig eingehen möchte. Das sind sozusagen die Prinzipien. Dieser Text dazu, den habe ich jetzt auch mal noch in die Shownotes reingehauen, baut sich wie so alle Kodexi und internationalen Abmachungen so standardmäßig auf. Das ist halt so ein typischer Dokumenttext, der an manchen Stellen präzise wird, an manchen anderen Stellen eher schwammig ist. Und wo es natürlich auch darum geht, wohin wollen wir damit eigentlich? Daher sind das vor allem im Prinzip auch eher Prinzipien. Und das fängt dann damit an, der Beitrag des Tourismus zum gegenseitigen Verständnis und Respekt zwischen Völkern und Gesellschaften. Bababab. Dann wird das dann in 1000 Unterpunkten ausgeführt. Also in anderen Worten, Tourismus soll als Vehikel verstanden werden, das Vehikel soll den Respekt und das Verständnis zwischen den verschiedenen Völkern, also dann den Mitgliedsländern der UN, den Völkern und ihren Bewohnern soll verbessert werden. Also das geht darum, dass sozusagen der Tourist und der Gastgeber die jeweilig andere Kultur akzeptieren. So ein bisschen der Ansatz. Dann geht das weiter über so Punkte wie, dass Tourismus ein Weg zur individuellen und kollektiven Erfüllung sein soll. Das heißt, das Ganze soll, plakativ gesagt, den Menschen besser machen. Mhm. Ja, den Einzelnen wie die Gesamtheit. Dann entscheidender Punkt, der Tourismus, heißt dann im Artikel 3, soll die nachhaltige Entwicklung der Welt fördern und dabei die Natur eben nicht zerstören. Das hat man vor 21 Jahren da schon festgelegt. Das ist natürlich auch, das kann man erstmal so sagen. Was heißt das dann denn konkret? Da geht es natürlich ganz viel um, wie soll Infrastruktur geschaffen werden? Wie geht man beispielsweise auf zeitliche und räumliche Schwankungen ein bei Besucherströmen, Tourismus, Saison, Stichwort. Dann gehen sie dann auch schon im Detail darauf ein. Der letzte Unterpunkt heißt dann beispielsweise, naturbezogener Tourismus und Ökotourismus werden als besonders förderlich anerkannt, um das Ansehen des Tourismus zu bereichern und zu erhöhen. Vorausgesetzt, sie respektieren die natürliche Umwelt, binden die einheimische Bevölkerung in ihrer Entwicklung ein und befinden sich im Einklang mit der Tragfähigkeit der touristischen Standorte. Ist insofern ein interessanter Unterpunkt, weil er ja schon mal davon ausgeht, dass Tourismus als Phänomen erstmal nichts ist, was ausnahmslos gut ist. Ja? Also wenn man allein schon sagt, um das Ansehen des Tourismus zu bereichern und zu erhöhen, klingt das ja schon danach, als sei Tourismus auch in erster Instanz etwas, was man in irgendeiner Form managen muss. Ja? Wo man dafür sorgen muss, dass es da zu einem gewissen Ausgleich kommt.
Weil er eben auch sehr, wenn falsch oder unkontrolliert in sehr zerstörerische Dimensionen annehmen kann.
Ja, absolut. In dem vierten Artikel sagen sie, und da merkt man, das knüpft dann sozusagen an ein Thema an, über das wir uns schon mehrfach unterhalten haben, Tourismus soll sozusagen die Nutzung des kulturellen Erbes der Menschheit und Beitrag zu seiner Förderung darstellen. Also da knüpfen wir jetzt natürlich an das UNESCO-Weltkultur- bzw. Naturerbe an, dass man explizit diese beiden Welten miteinander verbindet. Ne? Also einerseits sollen gewisse Aspekte dessen, was unsere Zivilisation einerseits und andererseits, was die Natur geschaffen hat, geschützt werden. Und andererseits soll das ja auch wiederum zugänglich gemacht werden, weil es natürlich auch hat, das sind ja auch Attraktoren, ne? Das sind ja auch Sachen, die spannend sind, die man sehen möchte. Mhm. Nur soll da so dieser Ausgleich gefunden werden.
Zwischen, also Totalschutz und Totalabschottung
und der Frage, ob wie und in welcher Form man es zugänglich macht.
Ja.
Ja. Mhm. Im nächsten Punkt, Tourismus soll eine nützliche Aktivität für gastgebende Länder und Gemeinschaften sein. Puh, das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt. Ne? In anderen Worten, das gastgebende Land soll auch vom Tourismus profitieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Also, dass am Ende des Tages dort vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden und dass es zu einer Verbesserung der Lage vor Ort geht. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu so einem Knackpunkt generell des Tourismus, dass es sozusagen immer ein Gefälle gibt, im Zweifelsfall. Ne? Also wir haben sozusagen die entwickelte oder die weit entwickelte Welt und wir haben die noch nicht ganz so weit entwickelte Welt und es gibt sozusagen einen gewissen Tourismusstrom von A nach B, der natürlich auch immer mit der Idee des Exotischen verbunden ist. Und aus dieser Attraktionsrichtung, ne, entsteht natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt des Tourismus und der, dass man die einen in die andere Richtung entwickeln könne.
Mhm.
Also so lese ich das zumindest.
Die einen in die andere Richtung entwickeln.
Also in anderen Worten, ne, so Stichwort Entwicklungsländer, sagt, das ist heutzutage zwar nicht mehr ganz der gebräuchliche Begriff, aber sagen wir mal, vor allem in medialen Darstellungen ist das ja immer noch das Standard-Buzzword.
Ja.
Die haben sich in eine spezifische Richtung zu entwickeln. Also es gibt ja sozusagen, das Ziel ist ja sozusagen auch in allen Kategorien, in denen die Unterorganisationen der UN denken, ist ja eigentlich immer diese Entwicklungsrichtung, die geht in eine Richtung, nämlich in die der Länder, die sich am weitesten bereits entwickelt haben. Also da gibt es ja kaum Alternativen in dieser Denkweise.
Also am weitesten per Definition dieser Länder, was Entwicklung bedeutet und was weit entwickelt und was nicht weit entwickelt ist.
Ja.
Genau. Das muss man auch nochmal sagen.
Genau. Also ich möchte jetzt auf die ganzen anderen Punkte jetzt nicht so sehr im Detail eingehen. Also es geht da unter anderem noch darüber, dass es halt gewisse Verpflichtungen gibt zwischen denen, die Tourismus entwickeln und denen, die Tourismus anbieten. Ne? Also Stichwort, dass es auch irgendwo am Ende eine Dienstleistung ist. Und dass es in diesem Dienstleistungsverhältnis gewisse Akteure gibt, die sich sozusagen in gewisse Verpflichtungen bewegen. Was nochmal ein interessanter Punkt ist, ist der siebte Punkt, der da besagt, dass es ein Recht auf Tourismus gibt.
Aha. Und also zwar, wie so ein Menschenrecht.
Genau, dass Tourismus so eine Art Menschenrecht ist. Ich weiß nicht, ob Menschenrecht jetzt nicht vielleicht ein Ticken zu weit geht, aber dass man halt wirklich sagt, das Recht auf Tourismus, die Aussicht auf direkten und persönlichen Zugang zur Entdeckung und dem Genuss der Ressourcen des Planeten stellt ein Recht dar, das allen Bewohnern der Welt gleichermaßen offen steht, die zunehmende umfassende Teilnahme am nationalen und internationalen Tourismus sollte als einer der bestmöglichen Ausdrücke der anhaltenden Zunahme an Freizeit angesehen werden und es sollten ihr keine Hemmnisse in den Weg gelegt werden. Hey, das ist ein sehr langer Text, klar, aber was sagt er? Im Wesentlichen ist es eigentlich so die Idee, Tourismus ist etwas, was man fördern solle, weil es bringt Chancengleichheiten, es bringt Bildung, es bringt gegenseitiges Verständnis und es ist auch die Antwort auf die, wie es ja so schön heißt, die anhaltende Zunahme an Freizeit. Also in anderen Worten, das, was wir als Tourismus heutzutage verstehen, ist ja auch einfach nur eine Entwicklung oder ein Produkt einer gesellschaftlichen Entwicklung, bei der es nicht mehr nötig ist, jeden Tag im Jahr zu arbeiten.
Mhm.
Sondern es entsteht so etwas wie Freizeit.
Interessant.
Und diese Freizeit, was für uns eine ganz normale Sache ist, aber das war für unsere Vorfahren vor 100 Jahren ja noch auch eher, sagen wir mal, ein sehr rares Gut.
Beziehungsweise es gab überhaupt keine Trennung zwischen Arbeitsleben und Nicht-Arbeitsleben, sondern Leben war Leben und man hat halt das gemacht, was man gemacht hat und getan hat.
Genau. Ich meine, das ist ja natürlich auch so ein Ding, was vor allem mit der Lohnarbeit entstanden ist. Ne?
Also genau.
Wo ich einen ganz klar definierten Teil meiner Lebenszeit abgebe und dafür entlohnt werde.
Genau, also ich würde es noch nicht mal als irgendwie ein Gut oder eine Errungenschaft bezeichnen, sondern es ist einfach ein kulturelles Konstrukt unserer Zeit, die Freizeit.
Ja.
Es ist ein Konstrukt, in dem wir auch mental drin leben.
Und in den letzten drei Punkten geht es dann darum, geht es um die Bewegungsfreiheit der Touristen bei den Reisen, es geht um Grundrechte der Beschäftigten innerhalb der Branche. Und darum, dass, wie ist die Originalformulierung, dass die Prinzipien dieses Code of Ethics, also dieses Ethikkodexes, eingehalten werden. Und die Frage, wie man das konkret umsetzt. Ja, das ist ja sozusagen nochmal so ein bisschen diese abschließende Klammer. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat sich sozusagen dieses Themas vor 21 Jahren bereits angenommen. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, das heißt ja jetzt, das Ding heißt ja globaler Ethikkodex für den Tourismus. Es gibt ja gleichzeitig, gibt es ja vor allem auch seitdem die Nachhaltigkeitsdebatte in, sagen wir mal, in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt so eine größere Dimension bekommen hat, ist ja viel mehr die Rede von nachhaltigem Tourismus und nicht zwingend von ethischem Tourismus. Also ich würde jetzt auch mal sagen, wenn man die beiden Begriffe mal so in so einer Medienuntersuchung nebeneinander stellen würde, glaube ich, würde der Begriff nachhaltiger Tourismus wesentlich mehr, wesentlich höher in dem Ranking stehen.
Absolut.
Und deswegen könnte man jetzt mal die Frage stellen, inwiefern ist das eigentlich synonym zu verstehen? Also inwiefern ist sozusagen das, was wichtige Aspekte des nachhaltigen Tourismus sind, in diesem Ethik-Tourismus-Kodex bereits abgebildet? Ich meine, einige Punkte haben wir uns ja gerade drüber unterhalten, ne? Also Schutz der natürlichen Ressourcen, Weiterentwicklung, bliblablub. Also das sind ja schon einige Punkte, sind da ja auch explizit genannt. Oder, andere Frage, inwiefern sind Sachen, die in dem Ethikkodex genannt sind und auf die Wert gelegt wird, überhaupt relevant in dem, was heutzutage auch als nachhaltiger Tourismus vermarktet wird? Also finde ich einen ganz spannenden Punkt, über den man sich einfach auch nochmal so ein paar Gedanken, also jetzt auch so perspektivisch machen könnte, inwiefern das eigentlich Sachen sind, die wirklich synonym zu verstehen sind, oder ob das Sachen sind, die doch eine gewisse Koexistenz haben, weil sie eben nicht das Gleiche bedeuten. Und darauf oder daran anknüpfend, ne, es gibt die Earth Island Institution, ist eine gemeinnützige Organisation, und die haben ein Projekt, das nennt sich Ethical Traveler. Und dieser Ethical Traveler, ich hab die entsprechende Website auch in die Shownotes gehauen, die hauen jedes Jahr etwas raus, und das nennt sich, ich will es jetzt nicht komplett quatschig erzählen, ja, sage ich es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch, also das The World's 10 Best Ethical Destinations for 2020 heißt es für dieses Jahr. Also in anderen Worten, sind es die in dieser Liste die 10 ethisch korrektesten Destinationen in der Welt. Das sind jeweils Länder, muss man dazu sagen. Das sind jetzt keine konkreten Orte, sondern sind Länder. In anderen Worten, die geben jedes Jahr ein Ranking raus. Und also, das ist nicht mal ein Ranking, glaube ich sogar, das ist einfach eine Liste von 10. Die sind sozusagen nicht nochmal untereinander gerankt. Und Ziel dieser Übung ist es, auf Länder hinzuweisen, und da muss man halt auch wieder explizit dazu sagen, das sind alles entweder Entwicklungs- oder Schwellenländer.
Also da ist jetzt nicht irgendwie Deutschland oder USA.
Genau, genannt, das ist ein ganz entscheidender Unterschied, muss man nämlich nochmal sagen. Und auch da merkst du ja wieder, da geht es explizit darum, dass der Tourismus etwas ist, um Länder, die sozusagen noch nicht auf vermeintlich unserem Level sind, eine Hilfe zu geben, dieses Level mit Hilfe des Tourismus zu erreichen.
Ne? Ja, das war ja so einer dieser Punkte.
Genau.
Auch. Also und, so Tourismus als Entwicklungsinstrument sozusagen.
Exakt. Und die Besonderheit bei denen ist jetzt noch, dass der Wunsch ist eigentlich, dass da die Länder, dass nicht jedes Jahr neue Länder da so aufploppen, sondern dass man, vor allem auch wenn man die Listen der Jahre, das machen die jedes Jahr, so nebeneinander legt, dass man auch sehen kann, okay, da hat sich so ein Land in diese Liste reinbewegt und man sozusagen eine Entwicklungslinie nachvollziehen kann. Das ist schon so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also das ist natürlich ein interessanter Ansatzpunkt, und das Ganze basiert auf 4 Kriterien. Also die schauen sich erstmal, die machen erstmal am Anfang so eine Shortlist, das sind glaube ich 25 Länder, die sie irgendwie so ein bisschen zusammensuchen, und aus diesen 25, also aus dieser Shortlist soll dann sozusagen diese 10er-List erstellt werden. Und die Kriterien, nach denen sie dann arbeiten, sind folgende: Umweltschutz, Dann nennen die das Sozialfürsorge. Ich muss mal kurz gucken, wie die das im Englischen nennen. Eine Sekunde bitte. Bitte, bitte, bitte.
Social Welfare. Nee.
Jetzt hänge ich gerade. Sekunde. Genau, also im Englischen heißt es Environmental Protection, Social Welfare, Human Rights and Animal Welfare. Das sind sozusagen die vier Punkte, auf denen es basiert. Also in anderen Worten Umweltschutz, soziale Hilfe für oder Sozialfürsorge und dann Umgang mit Menschenrechten und Tierschutz. Das sind sozusagen diese vier Dimensionen. Und das Ganze bewerten sie dann anhand von verschiedenen Quellen, auf die sie zugreifen. Das sind meistens Non-Profit-Organisationen beziehungsweise halt so überstaatliche Organisationen. Reporter ohne Grenzen, UNICEF, Weltbank, wir haben ihre ganzen Quellen da gelistet. Ich will mal so kurz noch sagen, wer auf dieser Liste im Jahr 2020 drauf ist. Mhm. Und zwar Armenien, an der Grenze von Europa und Asien, Kap Verde, Inselstaat vor Afrika, Costa Rica in Zentralamerika, Dominica als Karibikstaat, genau wie Jamaika, dann in Asien die Mongolei, dann im Pazifik Palau, also auch ein winziger Inselstaat, Gambia in Westafrika, Trinidad and Tobago ebenfalls in der Karibik und Uruguay als wahrscheinlich auf der Liste, wenn ich mal so drüber nachdenke, na gut, Armenien noch so das Schwellenland eher in Südamerika. Sind jetzt alles, also durchaus reizvolle Länder, auch Länder, die man durchaus mit Tourismus verbindet. Also allen voran natürlich sowas wie Costa Rica.
Das sticht so heraus. Also das gehört dann eher so zu den bekannteren Zielen.
Absolut, ja. Und halt auch Länder, einige von diesen Ländern sind ja auch bekanntermaßen sehr vom Tourismus auch mittlerweile abhängig. Ne? Das müssen wir auch mal fairerweise dazu sagen. Also sagen wir, wo man über dieses Land nachdenkt, muss man schon lange grübeln, um auf ein anderes Produkt zu kommen, womit die versuchen, auf dem Weltmarkt irgendwie zu brillieren, sage ich mal. Mhm. Ne? Also ich meine, Uruguay vielleicht noch, was heißt vielleicht Uruguay mit Sicherheit natürlich mit Rindfleisch, aber ansonsten sind das schon Länder, die auch stark am Tropf des Tourismus hängen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Mhm. Umso wichtiger ist es natürlich, als diesen Markt des ethischen Tourismus, der ja auch ein Markt, also ein sehr hochpreisiger Markt ist. Ne? Also ich meine, Leute, die sich für ethischen Tourismus interessieren, sind tendenziell, ist auch ein Milieu, was dann natürlich auch mehr Geld für Tourismus ausgibt. Weil wenn es mir wichtig ist, dass vor Ort die Leute was von meinem Tourismus haben, bin ich auch tendenziell jemand, der mehr Geld ausgibt. Weil ansonsten komme ich in die Logik rein, eine Woche Türkei für 199 Euro mit Flug.
Genau.
Und das zieht natürlich alles so Sachen. Also dieses Ranking ist nicht unumstritten. Allein schon die Methodik ist teilweise, wird durchaus hinterfragt. Wobei man natürlich fairerweise immer dazu sagen muss, ich sag mal, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Man wird sicherlich bei all den guten Dingen, die passieren, auch immer das Haar in der Suppe finden und sagen, okay, das und das und das ist aber eigentlich schlecht. Wenn man so an die Sache rangeht, glaube ich, würde man nicht jährlich auf eine Zehnerliste kommen. Sondern dann wären es vielleicht nur drei Länder, die man wirklich guten Gewissens aufschreiben kann.
Ja,
wenn überhaupt. Also das ist natürlich so ein, genau, das ist halt echt so ein Knackpunkt an der Sache. Ich wollte es heute einfach mal so vorstellen. Also einerseits natürlich erstmal so diese Überlegung, was ist ethischer Tourismus? Was hat sich die UNWTO dazu überlegt vor 21 Jahren? Im zweiten Schritt sind wir mal durch diese Punkte durchgegangen und haben auch mal die Frage gestellt, unterscheiden wir eigentlich ethischen Tourismus von nachhaltigem Tourismus oder ist das am Ende irgendwie das Gleiche? Und wir haben uns jetzt nochmal so diese vermeintlich praktische Umsetzung angeschaut, dass man so eine Destinationsliste jedes Jahr rausgibt wo man dann auch in so kleinen Länderprofilen sich anschauen kann, warum ist dieses Land auf der Liste, was macht dieses Land interessant und was sind sozusagen die Punkte, wo es noch hakt. Also wie kann dieses Land möglicherweise nächstes Jahr noch drauf sein auf der Liste, aber dann sagen wir, guck mal, in dem Bereich ging es jetzt wirklich voran. In diesem Bereich haben sich Dinge verbessert. Und damit meinen wir nicht finanzielle Aspekte, sondern damit meinen wir vor allem Sachen, geht Umweltschutz und Tourismus mehr Hand in Hand? Werden Menschenrechte mehr beachtet und so weiter? Das sind so Aspekte, die da reinzählen. Also das wollte ich jetzt einfach mal so als abschließende Klammer noch dazu vorstellen.
Ja, interessant. Also bei der Frage, die du gestellt hast, inwieweit das jetzt so so separat nebeneinander herläuft, dieses nachhaltig und ethisch, kam mir jetzt dieser Begriff Ecotourism irgendwie
stimmt.
In den Kopf. Den kenne ich ja auch so ein bisschen aus Thailand, da ist es ziemlich bekannt, da will ja irgendwie jeder auch diesen Titel Ecotourism tragen. Das ist irgendwie auch ein schönes Aushängefähnchen. Und da hatte ich das Gefühl, da läuft das schon irgendwie so zusammen eigentlich. So einmal dieses möglichst einfach halten, also entweder zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad, mit dem Pferd. Und dabei aber auch sehr viel Respekt, also nicht so nach dem Motto aus dem Reisebus da durch irgendwelche Dörfer durchfahren und da Fotos rausmachen und sich Leute mit langen Hälsen angucken, sondern schon so eher dieses, also auf Tuchfühlung gehen und auch da in den Häusern der Menschen übernachten, da zu essen, das Essen, was es gibt und eben nicht irgendwelche mitgebrachten Continental Breakfasts. So, da habe ich das Gefühl, also in diesem Ecotourism-Konzept laufen diese zwei Sachen so ein bisschen zusammen, so wie ich das auf jeden Fall erlebt habe da.
Die Frage ist halt, inwieweit ist das skalierbar?
Also jetzt so auf größere Geschichten oder landesweit?
Ja, jetzt mal so blöd gesagt, habe ich jetzt irgendwie im Norden von Thailand so zwei kleinere Ecotourism-Dörfer, die, was weiß ich, wöchentlich 100 Touristen haben und im selben Atemzug habe ich in einer Woche im Süden von Thailand, eine halbe Million Touristen, die das ganze Gegenteil von dem dann machen. Also ist das vielleicht auch einfach der berühmte Tropfen auf den heißen Stein? Was soll das jetzt nicht schmälern? Ich frage nur, inwiefern ist das auch skalierbar?
Ja. Also da gab es so zwei, drei größere Unternehmen, die halt irgendwie auch so ziemlich penibel diese Schiene gefahren sind und auch alles, was sie gemacht haben, irgendwie immer nach diesen Prinzipien das auch ausgerichtet haben. Sprich, wenn man zum Beispiel dann in Laos, da in der Hauptstadt in Vientiane ist und irgendwie nach Möglichkeiten gesucht hat, mal ein bisschen rauszukommen, mal was anderes zu machen, als nur in der Stadt rumlaufen, dann ist man eigentlich ganz schnell auf diese Anbieter gekommen, ja, die schon sehr öko waren. Irgendwie. Und das fand ich bemerkenswert, dass man praktisch, wenn man nach sowas sucht, eigentlich ganz schnell bei solchen Anbietern landet und eben nicht bei irgendwelchen Pauschal-Rundreiseangeboten, die es da eigentlich nur sehr wenig gibt, sondern schon so echt sehr, sehr ausgefeilte Programme, die immer sehr darauf bedacht sind, also einmal mit Respekt auf die, also mit den Leuten auf Tuchfühlung zu gehen mit der Natur gut umzugehen, also möglichst keinen Schaden verursacht, sondern eher das Gegenteil, eigentlich die Leute dazu motiviert, die Dinge und die Natur so zu erhalten, wie sie ist, weil sie einfach etwas ganz Besonderes darstellt und ein Traktor, wie du das hier vorhin so schön benannt hast. Ja, also weil du jetzt gerade gesagt hast, skalierbar, und ich hatte eigentlich eher so das Gefühl, dass die meisten Angebote schon so in der Richtung waren, ja. Also natürlich jetzt für Leute, die was Geführtes haben wollen, wenn man jetzt allein unterwegs ist, dann kann man natürlich machen, was man will. Auch mit dem Reisebus durch ein Dorf fahren. Wenn man einen hat.
Was ja erstmal nichts Schlechtes sein muss, muss man jetzt mal auch fairerweise sagen, ne? Also die Frage ist halt immer so, ab wann werden, das ist ja auch dieser Aspekt des Overtourism. Wann werden Orte einfach zu intensiv genutzt? Wann sollte man da einschreiten, auch auf staatlicher Seite? Und das ist ja sozusagen einfach dieses klassische Reagieren. Und in diesem Fall ist ja die Idee, von vornherein touristische Angebote und Infrastrukturen zu schaffen, die erst gar nicht dafür sorgen, dass man dann notgedrungen reagieren muss.
Die so aus sich heraus schon die natürlichen Begrenzungen einhalten.
Ja, genau. Hm.
Ja.
Ja, also das wollte ich heute einfach mal vorstellen. Ich denke, das ist ein Punkt, an dem wir definitiv nochmal anknüpfen können. Aber da haben wir jetzt zumindest mal so einen kleinen Einblick in so eine Grundlage erhalten. Und ja, fände ich auf jeden Fall lohnenswert, das nochmal weiterzudenken und auch an Beispielen mal durchzusprechen. Also Beispielen, die wir beide erlebt haben, ob das eigentlich nur, wie so viele Vertragswerke, hehre Ziele sind, oder ob das was ist, was auch wirklich zukunftsfähig und anwendbar ist.
Genau. Und ein Punkt, den du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hattest, aber das ist auch wirklich ein Thema für sich, aber das finde ich sehr spannend, dass ja eigentlich schon so dieses Konzept des Tourismus eine aus den westlichen Gesellschaftssphären stammende Idee ist. Und die jetzt, was man ja durchaus auch ein bisschen kritisch sehen könnte, da so als Entwicklungsinstrument in Ländern da sozusagen eingeführt wird und auch benutzt wird, um diese Länder eben noch mehr so zu machen, wie wir sind, ja, damit diese Länder möglichst immer unfremder werden und immer gleicher. So, also das auch nochmal so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, also gerade auch so im Hinblick auf Tourismus in diesen sogenannten Entwicklungsländern. So, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema. Inwiefern wird da eigentlich genau das, was hier am Reisen eigentlich so schön ist, nämlich andere Welten entdecken in ihrer Authentizität, inwieweit wird das gerade durch solche Tourismusprogramme weggemacht?
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, aber das wäre ein anderes Thema.
Das ist richtig, aber das können wir gerne nochmal aufgreifen. Finde ich einen guten Ansatz. Mhm. Ja, prima. Das ist doch aber ein guter letzter Satz dazu gewesen. Dann würde ich sagen, schließen wir das für diese Woche. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Und dir sowieso, mein lieber Stefan. Und wir hören uns jetzt gleich noch den Kommentar der Anne zum Thema Cold Brew an.
Wunderbar. Danke, Chris, und dasselbe zurück. Und bis auf ein nächstes.
Das wünsche ich dir auch. Dann Bühne frei für die Anne.
Hallo Stefan, hallo Chris, hier ist die Anne aus Frankfurt. Ich möchte euch erstmal ein ganz großes Lob aussprechen für euren Podcast, den ich immer wieder sehr gerne höre. Und ich finde, eure Themenauswahl ist sehr gelungen und gibt echt tolle, spannende Einblicke und Denkanstöße. Und Stefan, ganz lieben Dank auch für diese Einführung in das Getränk der Woche der letzten Sendung, den Cold Brew. Ich hatte ja immer gedacht, das ist so eine Hipster-Geschichte und habe das jetzt dank deiner Erzählung tatsächlich auch mal selber ausprobiert mit einem schönen, fair gehandelten Kaffee. Und ich muss sagen, also es war am Ende extrem stark, aber sehr lecker und ich war sehr überrascht, dass es sogar einen Kaffee ergeben hat, den sogar ich gerne ohne Milch getrunken habe. Also ganz lieben Dank dafür. Ich möchte jetzt euch aber hier keinen Audiokommentar senden, ohne die Chance zu nutzen, auch selber ein bisschen klug zu scheißen. Nämlich in eurem Kaffeethema generell wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass sich der Espresso nicht vom Wort Express, von schnell ableitet, sondern dass er so heißt wegen dem hohen Druck, mit dem das Wasser durch das Pulver gepresst wird. So viel aber von meiner Seite. Macht weiter so. Lieben Dank. Bis bald. Tschö.